herzlich willkommen zu Are We Kids Asleep? Heute sind wir hier mit einer Sonderfolge unterwegs und merkt schon an meiner einsamen Stimme, die Nadine ist heute gar nicht mit dabei. Dafür habe ich aber heute zwei andere Mithosts eingeladen aus München. Und wen haben wir denn auf der anderen Seite in München? Stellt euch mal vor.
Also ich bin die Stefanie Straker.
Hallo Stefanie, guten Abend. Alles gut bei dir?
Hallo Sebastian, grüß dich.
Und wir haben auf der anderen Seite der Leitung.
Genau, Julie Fellmann, hallo, aus München.
Hi.
Ja. Hi.
Ja, schön, dass wir hier sind und dass ihr heute mit mir hier in dieser Leitung seid. Wir haben heute ein Special vor mit euch und zwar ist heute der Ausstrahlungstag des Fernsehfilms Familie ist ein Fest, Taufalarm. Und das ist der Film, von dem wir im Podcast auch schon einige Male berichtet haben, bei dem ich im letzten Jahr das Glück hatte, Regie zu führen. Und die beiden Damen sind die Drehbuchautorinnen, die das Buch dieses Films geschrieben haben. Und wir machen heute ein Experiment. Wir versuchen live, während der Film läuft, über den Film zu sprechen. Und wir sind ja quasi schon alle relevanten Kontrahenten in der Leitung. Also wir können dann uns direkt live vor Publikum darum streiten, ob das jetzt so funktioniert hat mit der Umsetzung des Drehbuchs oder vielleicht auch nicht oder was für Gedanken dahinter standen. Und ich versuche dann auch euch zu erklären, was ich mir bei der Umsetzung als Regisseur gedacht habe. Und gedacht ist das Ganze so, dass man das entweder live bei der Ausstrahlung parallel dazu hören kann. Ja, es ist jetzt noch 13 Minuten, bis der Film beginnt auf meiner Uhr hier. Ansonsten ist es aber natürlich auch möglich, in der Mediathek der ARD den Film nochmal auf die Wiedervorlage zu legen. Und dann gebe ich euch später in ungefähr 13 Minuten ein Zeichen, wann bei uns hier der Film losgeht. Und wenn ihr dann den Film in der Mediathek geöffnet habt, dann könnt ihr dann einfach im richtigen Moment auf Play drücken. Dann seid ihr immer an der richtigen Stelle, über die wir dann gerade reden. So, genug der Worte. Jetzt kommen wir nochmal zu euch. Stefanie und Julie, ihr seid ja schon... Wir sehen euch ja jetzt nicht, aber ihr seid ja schon eine Weile dabei beim Drehbuch. Wie lange seid ihr schon Autorinnen?
Stefanie, magst du anfangen? Du bist schon länger Autorin.
Soll ich anfangen? Ja, ich bin schon ewig Autorin. Ich überlege gerade, über 20 Jahre auf jeden Fall. Ja.
Ja, okay, ja. Und wir hatten lang. Auch im Podcast schon öfter über die Ausbildung gesprochen. Stefanie, bist du eine Quereinsteigerin oder hast du damals, bevor du eingestiegen bist, vor 20 Jahren ein Drehbuchstudium oder sowas gemacht?
Nee, also ich bin nicht nur so eine richtige Quereinsteigerin. Ich habe Theaterwissenschaft studiert. Insofern bin ich natürlich schon nah am Thema, habe da ein bisschen Theater gemacht und bin dann eigentlich über das Lektorat und über Stoffentwicklung an einen Produzenten geraten, der dann irgendwann meinte, man kann nur über Drehbücher reden und Dramaturgie machen, wenn man es wenigstens mal selber probiert hat. Und das habe ich dann und habe Blut geleckt.
Klasse, super. Julie, was kannst du uns über deinen Werdegang erzählen?
Ich wusste immer, dass ich schreiben will, aber ich war jetzt nicht von vornherein fokussiert darauf, dass ich Drehbuchautorin werden möchte, zumal ich ohne Fernseher aufgewachsen bin. Also das war gar nicht so. Es war gar nicht mein Fokus. Ich habe Germanistik studiert. Ich weiß auch gar nicht, als ich studiert habe, ich habe 89 mit dem Studium angefangen. Ich weiß gar nicht, ob man da schon Drehbuch studieren konnte. Das sind ja eher neuere Studiengänge. Also man konnte da an der Filmhochschule irgendwie Produzent oder Regisseur machen, aber genau. Und ich habe aber während des Studiums, um mir das Studium zu finanzieren, beim Fernsehen gejobbt und so bin ich eigentlich überhaupt zu diesem Medium gekommen. Und wie es der Zufall will, hatten die Stefanie und ich zufällig und auch nicht zeitgleich den gleichen Chef bei einer Fernsehproduktionsfirma. Und der war ja auch unser Mentor und hat uns, glaube ich, beiden sehr viel beigebracht. Also wir merken es jetzt beim Schreiben, wenn wir zusammensitzen, dass wir den oft zitieren. Und es war, ich glaube, mehr so einfach learning by doing. Also wir haben uns dann irgendwann ins kalte Wasser gestürzt.
Ja, klasse. Das klingt auch nach einer Zeit, wo das auch noch möglich war, denn die Erfahrung haben wir jetzt zumindest. Das ist heute auch noch möglich, aber es wird natürlich immer schwieriger durch die vielen Leute, die eben auch studieren, ist der Markt natürlich sehr voll damit. Aber erzählt mir mal weiter, weil mich das sehr interessiert. Ihr arbeitet als Team, das ist ja auch jetzt nicht ganz gewöhnlich, normalerweise wahrscheinlich in eurem Segment. Welche Erfahrung habt ihr damit gemacht?
Also ich habe eigentlich das Gefühl, dass das zunehmend, also ich kenne eigentlich viele, viele Duos. Ich glaube auch, dass das mehr wird, weil so die Idee vom Künstlergenie, glaube ich, abnimmt in dem Metier. Und ich habe auch schon mit anderen Leuten zusammengeschrieben, und das ist ja wahnsinnig schwierig, weil man braucht ja also eine ähnliche Vorstellung von dem, was man machen will, aber vor allem auch eine ähnliche Vorstellung von dem, wie es geht. Und das funktioniert mit der Julie einfach toll, dass wir das, glaube ich, das so im gleichen Maße uns gern begeistern und dann aber auch gern wieder analytisch sind und es sich gar nicht so wie Arbeit dann anfühlt.
Das ist ja, klingt nach einer idealen Situation, wenn es sich nicht wie Arbeit anfühlt.
Ja.
Wenn man mit Freunden zusammen Dinge tut.
Ja.
Und sag mal.
Ja. Bin ich froh, dass ich Julie nicht sehen muss. sonst würde ich rot werden.
Ich strahle total. Und ich will auch nochmal dazu sagen, weil es ist ja doch immer mehr auch die Idee vom Writer's Room, und das kommt, ist ja aus Amerika rübergekommen. Ja. Und dieses Schreiben ist ja sonst so eine doch sehr einsame Schreibtischtätigkeit, und dieser Austausch ist einfach wahnsinnig befruchtend, wenn man auf einer guten, ja, eben einer guten Konsensebene, auf einer gemeinsamen Humorebene ist, und man ja. ist aber nicht immer gleichgeschaltet, man diskutiert auch und man ist auch geteilter Meinung, und da finde ich, braucht man, glaube ich, auch immer die Haltung einstecken zu können, sich die Vorschläge von der anderen anzuhören und dann zu sagen, ja, probier mal aus, oder ja, stimmt, du hast recht. Also es braucht auch eine Kompromissbereitschaft.
Es ist ein bisschen wie bei den Koalitionsverhandlungen gerade. Weißt du, nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen, sondern also es gibt bestimmte Dinge, da weiß ich, Julie, die liegen dir am Herzen und die würde ich vielleicht anders machen, aber da bin ich total bereit, dir nachzugeben, und andersrum ist es, glaube ich, genauso. Und dann gibt es Sachen, die wir einfach ausdebattieren, aber das finde ich zum Beispiel total wichtig, dass es nicht, also ich glaube, wir sind nicht total konsensversessen.
Ja,
das stimmt. Ja,
ich glaube, das ist,
oder?
Also aus meiner eigenen Erfahrung würde ich dem auch zustimmen. Es braucht halt, es ist sehr schwierig, einen guten Partner dafür zu finden, weil man irgendwie, vielleicht wie ein Ehepartner oder so, es muss irgendwie das Verhältnis zwischen Geben und Nehmen muss her sein. Also wenn der eine immer nur dem anderen vorher galoppiert, dann ist es für beide irgendwie Mist. Aber das ist toll zu hören, dass das scheinbar bei euch so ein Match made in heaven ist. Jetzt nähern wir uns jetzt nur noch 7 Minuten, ja, bis es losgeht. Ich würde aber gerne noch was von euch hören zu der Frage, wenn jetzt so ein Film ausgestrahlt wird. Ihr seid ja jetzt schon lange dabei, 20 Jahre habe ich eben gehört. Ist das, wie fühlt sich das an? Ist das noch was Besonderes, oder ist das, also ich zum Beispiel laufe immer in den Kiosk und kaufe immer die ganzen Fernsehzeitungen, um dann zu lesen, was da drin steht. Ist das immer noch so, oder ist das für euch eher normal? Sagt ihr euren Freunden überhaupt noch Bescheid, wenn ein Film von euch läuft, oder ist das einfach totaler Standard geworden?
Also ich glaube, da haben wir auch unterschiedliche Haltungen. Also Freunden sage ich eher nicht Bescheid, weil ich gar nicht hören will, was sie dazu sagen. Es ist oder was ich auch aufgegeben habe, ist mit Freunden zusammen das zu schauen, wenn der Film kommt. Das finde ich wahnsinnig anstrengend, weil ich möchte das ja in Ruhe sehen. Und ich habe ja jedes Wort vom Drehbuch im Kopf. Ich will dann die Umsetzung sehen, wenn man es nicht schon vorab gesehen hat. Und wenn die Leute dann reinquatschen und mir Fragen stellen, das will ich eigentlich gar nicht. Und ich selber schaue mir aber wahnsinnig gern alles an, wie es dann umgesetzt wurde. Nicht immer mit dem gleichen Glücksgefühl, aber ich schaue mir die fertigen Filme, also ich glaube, bis auf einen habe ich sie alle mir angeschaut.
Und du, Stefanie, bist du mal nervös? Kommt da noch dieses Kribbeln auf?
Also jetzt bei sowas wie diesem Film total, weil das einfach wirklich ein Herzblutprojekt war und eine eigene Idee war, und Und wir ja da sehr auch mit einbezogen waren, wir haben ja die Muster immer sehen können. Das heißt, wir hatten ja schon eine Vorstellung, so
Ja,
ungefähr,
kleiner
in welche
Spoiler-Alarm, ihr habt
Richtung
den
es
Film auch schon vor
läuft.
heute gesehen. Das kann man schon, ich glaube,
Das
so
auch,
sagen,
ja. Aber das, also da war ich auf jeden Fall total gespannt. Aber es gibt schon jetzt, wenn man bei einer Serie oder bei, es muss man jetzt ja einfach sagen, dass es auch Projekte gibt, die einfach in doch großem Maße dem das Geldverdienen als Absicht haben. Da gucke ich es mir tatsächlich manchmal nicht mehr an, auch weil ich oft die Enttäuschung einfach enorm finde. Die Abweichung von der eigenen Vorstellung. Und da stehe ich dann nicht so drüber, dass ich sage, ja, das ist, also das kann ich dann schlecht als Werk für sich anschauen, sondern da läuft einfach das in meinem Kopf parallel, was ich vorher drin hatte. Und ja, deshalb ist der Film jetzt tatsächlich was wirklich was Besonderes, weil das reden wir ja nachher noch drüber,
ja, über
weil
das,
ich eben da ja, genau.
Thema Enttäuschung ist natürlich, also ich hoffe ja, dass wir heute auch, das wäre zumindest für unsere Zuhörer, glaubt dann auch voranbringen, wenn wir da auch über die Dinge, die euch vielleicht enttäuschen oder vielleicht auch nicht enttäuschen, das hoffe ich natürlich auch, heute auch sprechen können.
Ja.
Denn das ist ja was, was wir auch hier im Podcast immer wieder zum Thema gemacht haben, dass doch dieser Schritt, das abgeben zu müssen, doch auch immer wieder ein schwieriger ist, aber er ist irgendwie auch nötig, wahrscheinlich. Könnt ihr dazu noch was sagen? Wie ist das so für euch? Ist das im Laufe der Zeit vielleicht auch leichter geworden oder schwieriger vielleicht auch?
Es verändert sich ja auch gerade sehr. Also ganz lang war es ja einfach der Standard, dass das Buch irgendwann bei einer bestimmten Fassung abgenommen wurde und dann kriegt man irgendwann eine Nachricht, wann die Ausstrahlung ist, Monate später. Und das ändert sich ja jetzt gerade doch sehr, dass die Autoren sehr sich erkämpfen, länger mit beteiligt zu sein und mehr in den weiteren Prozess einbezogen zu sein. Also auch überhaupt gehört zu werden, was Besetzung angeht. Ja, also dass wir da also zumindest vielleicht ein Veto noch haben, das ist alles relativ, ja eigentlich relativ neu.
Ja, auch, dass man vorab die Muster geschickt bekommt.
Deshalb, also ja.
Entschuldige, dass man vorab die Muster geschickt bekommt, dass man wirklich, also wie es jetzt bei dem Film speziell war, dass man dann auch noch während gedreht wird im Austausch mit dem Regisseur ist und dann eben noch Informationen oder Visionen noch drüber hinaus, quasi bis zur letzten Sekunde, wo was im Kasten ist, austauscht. Also das ist natürlich ein wahnsinnig schöner Prozess für uns Autorinnen und Autoren.
Ja, also ich kann das von meiner Seite aus eigentlich auch kaum verstehen, warum man das früher anders gemacht hat. Denn als Regisseur ist das für mich hilfreich durchaus, ne? Also die Situation ist ja eben, der Dreh läuft. Das ist eine Spanne an Zeit. Also das ist ein Monat, den man damit beschäftigt ist. Wenn wir am Tag 3 Dinge machen und die vielleicht nicht optimal sind, dann ist immer noch genug Zeit, Dinge auch für die zukünftigen Tage, die noch kommen, zu verändern. Für das eigene, eigentliche, das ist dann halt im Kasten, da kann man nichts mehr machen. Aber deswegen ist das eine total hilfreiche Angelegenheit, finde ich so. Aber wahrscheinlich war es früher eher so, dass das, ja, vielleicht hat man dann auch noch ein bisschen mehr das Gefühl als Regisseur gehabt, jetzt entscheiden zu müssen und das zu seinem Ding machen zu müssen. Ich gucke auf die Uhr. Wir haben noch eine Minute 30. Vielleicht können wir noch eine ganz kurze Frage mit einer ganz kurzen Antwort einschieben. Nee, beziehungsweise ich mache was anderes. Habt ihr noch eine Frage, bevor es losgeht? Eine ganz kurze an mich. Eine Minute haben wir noch.
Da habe ich mich jetzt gar nicht drauf vorbereitet.
Ja, warum hast du bei dem Buch zugesagt?
Ah, das ist eine
Jetzt
gute
ist die Zeit
Frage.
schon fast um, da kann ich auch noch was sagen.
Was Dummes.
Ja, die Frage nehme ich gerne mit in den Film gleich und werde sie dann dort beantworten. Liebe Zuhörer, wir haben jetzt
Okay.
noch 45 Sekunden, die noch anstehen, bis der Film startet. Und ich werde gleich dann dazu übergehen, die letzten 10 Sekunden dann runterzuzählen. Dann könnt ihr dann wirklich euch so richtig mit dem Mauszeiger über dem Play-Button befindend darauf einlassen und dann im richtigen Moment drücken. So, also die letzten 10 Sekunden brechen jetzt an. Wir sind bei 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und der Film läuft ab jetzt tatsächlich. Also wir fangen ja gleich am Anfang schon relativ bewegt an in dem Film. Ich habe auch in der Kritik gelesen, die auch gerade den Anfang so schwungvoll und gelungen irgendwie benennt. Könnt ihr mir mal was dazu erzählen, wie ihr, was euch so bei der Erstellung dieser Anfangssequenz, bei der Geburt und wie wir unsere ganzen Charaktere hier kennenlernen, was hat euch da so geritten oder beziehungsweise was war das auch vielleicht für einen Entwicklungsprozess, da hinzukommen?
Boah, also das ist ja immer schwierig, so eine Expositionssituation, dass die nicht langweilig ist. Tja, Julie.
Ich glaube, das war von Anfang an, als wir gesagt haben, wir fangen mit der Geburt an, haben wir, glaube ich, von Anfang an gesagt, wir wollen wirklich springen, dass wir alle Figuren sofort ins Boot holen und
ja. War das denn für euch, stand es denn schon immer fest, mit der Geburt anzufangen? War das so ein Given von Beginn an?
Nee, das war tatsächlich im Prozess. Ich weiß gar nicht, wie es ursprünglich war. Das kam dann irgendwann.
Also es war sogar mal ganz...
Ich glaube, ganz am Anfang hatten wir viel mehr Vorlauf.
Ganz am Anfang war eigentlich den halben Film durch die Schwangerschaft erzählt und erst am Midpoint die Geburt. Und letztendlich, aber als wir dann gesagt haben, in dem Moment, wo das Kind auf der Welt ist, wird ja überhaupt das Thema Taufe verhandelt, da haben wir dann gesagt, okay, dann müssen wir mit der Geburt anfangen.
Ja, und das ist ja auch beim Schreiben oft so ein Moment, wo man merkt, es ist schon die richtige Geschichte, aber man braucht einen anderen Ausschnitt. Also entweder fängt man früher an oder geht später rein in die ganze Geschichte. Also so, da sieht man jetzt, dass es kein echtes Baby war.
Ja, das habe ich jetzt auch mehrmals schon gehört, dass man an der Stelle sieht.
Ja,
tatsächlich.
Ist lustig, auf der großen Leinwand in Ludwigshafen habe ich es wirklich nicht gesehen.
Ja, ich habe auch die Hoffnung, dass wenn der Zuschauer das vielleicht nicht so richtig ahnt, dass irgendwie durchgeht. Aber das mit den Babys ist natürlich beim Dreh, das kann ich euch erzählen, ein Riesenproblem. Und also Neugeborene sowieso. Und man hat eigentlich auch nur die Option, entweder mit Babys zu drehen, die dann viel zu alt sind. Die sehen ja auch nach ein paar Tagen schon gar nicht mehr so aus wie Neugeborene.
Das stimmt.
Oder man muss mit so einer Puppe eben drehen und dann hat man seine eigenen Schwierigkeiten. Es ist auf der anderen Seite, wir wollten halt in dem Moment auch, also irgendwie diese Situation sollte auch trotzdem so offen und spürbar sein, ja. Also man hätte das ja auch viel näher lösen können, dass man jetzt nur die Gesichter die ganze Zeit, aber wir wollten irgendwie auch diese Dreisamkeit dort sehen und irgendwie haben wir uns dann dafür entschieden, diesen Moment reinzunehmen in der Hoffnung, dass er durchflutscht. Werden wir dann mal sehen, was das Publikum dazu sagt. Jetzt sind wir ja mittlerweile, sind die Eltern hier eingetroffen, die Großeltern und unsere Einstiegssequenz ist zu Ende und jetzt geht's eigentlich auch schon gleich in die Konflikte hinein. Erzählt, könnt ihr mir mal was zu eurer Charakterfindung erzählen? Also wir haben ja jetzt, auf jeden Fall sind wir mal auf der einen Seite, auf der Seite der Mutter, auf der Helmrich-Seite. Waren diese Figuren für euch immer schon so aufgestellt? Wann seid ihr zu dieser Konstellation gekommen, dass es eine Schwester gibt? Gab es da mal andere Geschwisterkonstellationen auch zu der Hauptfigur?
Ja, auf alle Fälle. Also es gab, was immer klar war, war das Thema Taufe mit katholisch und muslimisch. Aber natürlich hat die Familienkonstellation, also es gab mal einen Bruder, der dann aus Amerika angereist ist, der flog wieder raus. Dafür hat die Schwester dann diesen Ehemann und ihre eigene Familiengeschichte auch bekommen. Also wir haben auf der einen Seite reduziert, aber auf der anderen Seite dann aus diesem etwas reduzierteren Personal dann mehr noch B- und C-Plots gesponnen.
Also die Schwester kam eigentlich später im Fokus, gell?
Ja, so dass sie auch ihre ganz eigene Geschichte kriegt mit ihrem Mann und diese Parallelentwicklung, das kam erst im Laufe des Drehbuchs, also der Fassungen.
Und wir haben uns auch zunehmend verliebt dann in den Max.
In den Ehemann.
Ja. Ja, was mir sehr gefallen hat hier, ist, dass, oder zumindest habe ich versucht, da so einen Fokus drauf zu legen, jetzt gerade auch bei den Eltern, bei Holger und Beatrice, dass der Konflikt, das merkt man ja jetzt hier schon, der geht natürlich zwischen den Generationen. Ne? Das war mir immer ganz wichtig, dass wir das irgendwie so zeichnen, dass der Konflikt eigentlich nicht zwischen den Religionen und den Kulturen stattfindet, sondern zwischen den Generationen, also immer die Großeltern zu den Eltern.
Ah, Sebastian, also hier muss jetzt sofort die erste Begeisterung darf ich kurz, weil ich das so wahnsinnig toll finde, wie Viola hier, wie man ja einfach ansieht, dass sie gerade ein Kind zur Welt gebracht hat. Also dass diese Geburt eben nicht so bonbonrosa, alles wunderbar ist, das finde ich total.
Ja, jetzt hören wir dich leider gerade nicht mehr, Stefanie. Julie, kannst du dich noch hören?
Ich habe die Stefanie jetzt auch verloren. Ich dachte nur, vielleicht liegt es an meiner Verbindung.
Kommt sie gleich wieder? Ich glaube, sie kommt wahrscheinlich gleich wieder.
Sie ist zwar schon lange meine Co-Autorin, aber ich weiß trotzdem nicht, was genau sie sagen wollte.
Und sie wollte gerade mit einem Begeisterungsschrei einsteigen. Das stimmt,
weil
das
war
tragisch, immer
unser Thema. Unser Thema war eben nicht das Thema Religion, also als politisches Thema, sondern es war die Frage, wenn sich ein Paar neu bildet, eine Familie wird, ja, wie können sie sich von der Herkunftsfamilie lösen, beziehungsweise auch wie, wer bestimmt in diesem Paar, wo es lang geht, und das wird dann erst notwendig, wenn man seine eigene Familie gründet.
Jetzt bist du wieder da. Ich sehe mich auf der
Jetzt ist sie wieder
Grundspur.
Zu hören, Stefanie. Wir hatten dich kurz verloren zwischendurch. gerade über deinen Begeisterungsschrei, du wolltest irgendwas Gutes sagen und dann warst du weg für uns. Ja. Stefanie, bist du noch da?
Nee, irgendwie leider höre ich sie jetzt auch nicht.
Ja.
Also sie wollte sagen, sie ist so begeistert, dass du genau diese Vorstellung, die wir hatten, worum es eigentlich geht, anhand der Religionskonflikte erzählt, dass du das eben von Anfang an auch so gesehen hast und so verstanden hast. Weil ich glaube, sonst hätten wir sehr kämpfen müssen, wenn du das anders gesehen hättest.
Ja. Das bot sich jetzt für mich, ehrlich gesagt, aus dem Stoff natürlich auch so an. Das ist ja auch so drin geschrieben. Das ist im Grunde genommen für mich als Regisseur, und da komme ich dann auch wieder zu der Frage, die ihr am Anfang gestellt habt, warum wollte ich es auch machen? Es ist für mich schon auch dann wichtig, dass ich irgendwie was finden kann, wo ich auch was zu sagen habe. Also das Thema, dass man sich irgendwie von seiner eigenen Elterngeneration emanzipieren muss, ja, dass in dem Moment, wo man eigene Kinder bekommt, dort auch so eine ganz neue Konstellation auftritt, wo man plötzlich selber nicht mehr das Kind, sondern selbst Eltern ist, und wie gehen die eigenen Eltern wiederum damit um. Das ist was, wo ich eigentlich auch eigene Erfahrungen zu habe, nicht so wie im Film andere, aber da hatte ich einfach was zu sagen. So, deswegen hat mich das auch interessiert, und das hat sich dann ganz natürlich ergeben, dass das dann auch in den Vordergrund gestellt wurde. Das Buch beschreibt es ja auch so.
Das ist übrigens gerade, die hier gerade läuft, diese Szene hier ist auch herrlich, weil du eben da so viel durch Blicke gelöst hast, ja. Also es ist ja wahnsinnig süß, auch diese begeisterten Großeltern, aber wie Viola dann schaut und welchen Blick sie dann Pfarrers zuwirft, und er versteht das gleich. Also das, finde ich, ist halt wahnsinnig schön, auch so vieles über Blicke zu lösen und nicht alles immer nur über Dialog.
Ja, das ist tatsächlich... versuche ich das in der Inszenierung mit den Darstellern auch ganz oft nach vorne zu schieben, dass die so zwei Aufgaben gleichzeitig haben. Auf der einen Seite läuft auf einer Ebene halt der Text, der halt das eine sagt, und dann bekommen die ganz oft von mir die Anweisung, auf einer anderen Ebene abseits des Textes nochmal was Eigenes zu spielen. Und dadurch kann man dann nachher das oft so schön konterkarieren wie hier vielleicht jetzt auch, weil sozusagen zwei Dinge gleichzeitig passieren. Ja, was mich interessieren würde, von euch nochmal zu erfahren, ist, wenn man ja jetzt ihr habt ja so viel Zeit mit euren Figuren verbracht. Was ist das für euch für ein Moment, wenn ihr dann zum ersten Mal jetzt Schauspieler seht, die das machen sollen? Also vielleicht auch in zwei Schritten, wenn erstmal drüber gesprochen wird, der oder der Schauspieler soll das machen und man sich vielleicht jemand anderen vorgestellt hat. Und dann zum zweiten aber auch, wenn man sie dann tatsächlich in den Szenen sieht, wie nehmt ihr das so wahr, und vielleicht auch, wie habt ihr das jetzt im Speziellen hier auch wahrgenommen?
Ja, also wir waren ja, die Produktionsfirma hat uns ja schon bei den Gesprächen über Besetzung auch ein bisschen mit einbezogen. Und was ich noch erinnere, als wir uns das erste Mal gesehen haben und in der großen Runde über Besetzung geredet wurde, dass du davon gesprochen hast, dass dir es wichtig ist, welche Art von Schauspielerei die Schauspieler betreiben.
Ja, stimmt.
Das fände ich total interessant, ja. Also, dass es dass es da einfach unterschiedliche Schulen gibt. Und wie du das beschrieben hast, da dachte ich, okay, das finde ich total stimmig. Und das war dann auch, als ich sie gesehen habe, dass ich, also da hatte ich wirklich das Gefühl, jetzt sehe ich Max bei Max nicht. Max habe ich mir komplett anders vorgestellt.
Also, dass er nicht schon von Beginn an so rockmäßig aussieht.
Max hatte ich viel braver, also da dachte ich, da ist die Verwandlung größer.
Ja, stimmt.
Genau, ja, genau, ja. Aber das war dann ganz schön, also da konnte ich mich drauf einlassen. Das ist für mich jetzt total stimmig, wenn ich das jetzt seine Reise angucke. Viola habe ich mir tougher vorgestellt, aber auch das gefällt mir jetzt wahnsinnig gut, weil die hat ja auch starke Momente dann.
Ja, also ja klar, also man hat natürlich, wenn man schreibt, man hat ja immer das visuell vor Augen alles, ja, nicht nur die Schauspieler, auch wie das die Wohnung von denen aussieht, wie die Kneipe, wo sie jetzt gerade sind, aussieht, aber dann, ich glaube dadurch, dass wir auch von Anfang an eben und bei jedem Arbeitsschritt so eingebunden waren, ich kann gar nicht mehr sagen, es geht mir manchmal bei Filmen so, die schaue ich an und wundere mich, weil ich denke, das habe ich ja mir wirklich anders vorgestellt oder ich glaube auch anders geschrieben. Das geht mir jetzt in diesem Film überhaupt nicht so, weil ich mich jetzt so an diese Figuren gewöhnt habe und das auch alles so wahnsinnig gut nachvollziehen kann.
Also in der Szene zum Beispiel, dass du den Speichelfaden von Viola tatsächlich gezeigt hast. Also das begeistert mich total, ja. Weil das sind so Details, die freuen einen natürlich, wenn einem die einfallen. Und sowas wird ja dann oft einfach, keine Ahnung, anders gar nicht.
Also der Speichelfaden muss nochmal zur Erklärung war in der Regieanweisung von uns reingeschrieben. Und
ja, ich erinnere mich, da stand was. Genau.
Ja. Da haben wir auch die Muster gesehen, wo Viola dann immer eine Wasserflasche nimmt und ein bisschen trinkt und dann muss sie ein bisschen Wasser da aus ihrem Mund laufen lassen.
Manchmal ein bisschen viel, das ist eher wie so eine halbe Kotzanfall aussah. Ja, ich denke mal, also für mich ist das kann ich euch ja erzählen als Regisseur, ist das, wenn man vor Ort ist, ist einfach super anspruchsvoll, weil man so viel im Kopf hat, ja, also man dreht ja das Ganze non-chronologisch. Das heißt, ich drehe möglicherweise an Tag 3 die Szene 4, 26, 40 und 96, weil die halt sich jetzt irgendwie aus logistischen Gründen gut ergänzen. Und für mich ist das Drehbuch dann tatsächlich, das ist was, an dem man sich festhalten muss und kann. Also, und ich sehe das dann als eine Hilfe. Das heißt, wenn da Sachen drinstehen, dann stelle ich das vor Ort auch gar nicht mehr so in Frage, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil diese Fragen muss man sich dann eigentlich vorher stellen. Weil wenn ich dann, das ist wie im Gefecht, ja, wenn ich da jetzt die Kugeln über meinen Kopf sausen, dann ist jetzt nicht mehr darüber nachzudenken, ob man diesen Krieg überhaupt führen sollte, sondern dann muss man das in dem Moment halt handeln. Und da hilft mir das Drehbuch. Und wenn dann solche Sachen drinstehen und ich die vorher, wie das ich da vorher nicht opponiert habe oder wieder da irgendwie drüber diskutiert oder gestritten haben, dann sind die erstmal da und dann werden die auch so gemacht in der Regel. Und ja, das ist einfach, da muss man sich darauf verlassen in dem Moment, dass das gut ist, auch wenn man auch dann vielleicht wieder unsicher wird und überlegt, ja, aber das ist dann die einzige Stütze, an die man sich irgendwie so halten kann in dem Moment. So kann ich das von meiner Perspektive sagen.
Ja, also was ich auch, ja, pardon.
Nee, sprecht natürlich.
Ja. weil was ich eben schön finde, und das war eben auch toll in den Mustern zu sehen, dass die Höhe, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, also die Vorstellung von welcher Realität erzählt wird, dass sich das sehr mit dem deckt, was in unseren Köpfen war. Ja, also wie sieht so eine Wohnung aus? Wie sieht so ein Garten aus? Wie sind die Leute angezogen? Und jetzt gibt's da ja schon ein optisches Konzept und ein Farbkonzept und so. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich gucke hier echt im Leben zu.
Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich, weil das ist ja was im Drehbuch jetzt nicht direkt drin steht. Also
genau, ganz genau.
Wie stilisiert ist diese Welt, in der man sich bewegt? Ja, sind die, was für Klamotten haben die an? Haben die Klamotten an, die man normalerweise trägt, oder sind die so total durchkomponiert, zueinander abgepasst? Und das ist wahrscheinlich ein bisschen auch eine Geschmacksfrage, die man, da machen wahrscheinlich die einen Regisseure grundsätzlich ein bisschen mehr in diese Richtung, oder auch Regisseurinnen beide, ne, natürlich, ein bisschen mehr in die Richtung oder mehr in die realistische Richtung. Am Ende des Tages, Ich versuche es dann auch vom Projekt abhängig zu machen. Das ist ein bisschen eine Bauchentscheidung am Ende. Also ich glaube, auch hier hat mich dann auch doch mehr interessiert an diese, das ist nicht so stilisiert, das ist eher ein bisschen normal alles, finde ich. Also im Sinne von, so könnte man es auch erleben.
Genau.
Weil mich, glaube ich, das mehr interessiert hat, in diese zwischenmenschlichen Konflikte zu gehen, anstatt jetzt in so eine ganz steile Form von Humor, die dann ja dann leicht bei so einer Überstilisierung versucht wird oder die man dann versucht zu bedienen eher. Also so ein bisschen.
Gibt ja auch oft den Wunsch dann, wenn jemand, zum Beispiel eine Frau, die sehr modern sein soll, dass die dann so knallbunte Sachen trägt, ja. Und das ist was, da leiden wir Autorinnen dann schon, wenn wir irgendwie uns die vom Typ so vorgestellt haben und das wird dann durch Kostüm so eine Schrillheit betont, die aber eigentlich gar nichts mit der inneren Haltung zu tun hat. Und das finde ich da wahnsinnig schön, dieses sehr natürliche, alltägliche, sympathische.
Aber das ist genau, also Sebastian, was du ja auch sagst, das steht ja so nicht drin. Und Julie, du und ich glaube, wir wissen automatisch, was wir jeweils meinen. Aber ein Regisseur, der uns nicht kennt, kann es natürlich nicht wissen. Also wie vermittelt man das, was gemeint ist und trifft es dann auch die Vorstellung vom Regisseur? Das ist ja auch nicht gesagt.
Ja, das ist schwierig, ne? Also es ist, also man kann ja, man sollte beim Schreiben des Drehbuchs ja auch vorsichtig sein, damit jetzt zu visuell zu erzählen. Also man sollte jetzt nicht reinschreiben, die Kamera zeigt, die Kamera fährt zurück, bla bla bla, Naheinstellung oder irgendwas, da sollte man sich ja tunlichst von fernhalten, weil sich auch.
Passen übrigens die Regisseure.
Ja, genau. Da
irgendeine Kameraeinstellung rein.
Ja, genau.
Wenn dann mal nah auf ihr Gesicht, das darf man vielleicht mal verwenden, aber irgendwie das Wort Kamera, das haben wir schon gelernt.
Ja, genau. Also, wie kriegt man am besten ein Gefühl dafür rüber? Ich glaube, man muss natürlich reden. Es hilft auch, Filmbeispiele auszutauschen aus anderen Filmen vorher. Aber es hängt natürlich dann am Ende des Tages auch davon ab, ob die Regie auch willens ist, das dann auch aufzunehmen. Also wenn sich die Person halt was in den Kopf gesetzt hat, wie sie das jetzt interpretieren möchte, dann steht die am Ende immer auf verlorenem Posten. Ne? Also wenn man, das ist ein bisschen eine Frage des Selbstverständnisses, ob die Person sich darin sieht, jetzt eure Vision umzusetzen oder die eigene oder vielleicht sogar noch die des Auftraggebers, die ja nochmal eine ganz andere sein kann durchaus. Es ist, also ich glaube, wir haben vielleicht auch wir haben ja relativ umfangreich gesprochen, wobei man auch noch viel umfangreicher sprechen könnte natürlich, ne? Und aber ich glaube, ich hatte schon ungefähr ein Gefühl davon, was euch so vorschwebt. Und dann ist es auch ein bisschen Glück am Ende des Tages, ne? Weil man kann auch als Regisseur das auch nur bedingt komplett gegen das eigene Bauchgefühl machen, ne? Also weil man dann irgendwann gar nicht mehr das beurteilen könnte, ob das jetzt gut ist oder schlecht, wenn man selbst gar keinen Bezug dazu hat. Also es ist dann auch ein bisschen am Ende dann doch auch ein Glücksspiel. Und es ist auch was sich auch im Laufe des Prozesses des Films auch für mich auch erst entwickelt. Ne? Also es ist ja auch so, da habe ich was vor Augen und ich spreche auch mit meinen Stabmitgliedern darüber, wie ich mir das vorstelle. Aber am Ende des Tages werden Dinge erst im Prozess entschieden. Und wenn man sich dort auch manchmal nicht komplett versteht, dann entstehen solche Stilistiken auch erst, während man sie macht, manchmal so, ne? Also es ist ein komplexes Vorhaben, da dann genau den Ton zu treffen. Aber das Beste ist natürlich, wenn man mit Leuten arbeitet, die man schon kennt, ne? Also auch in eurem Fall, wenn ihr Regisseure einfach habt und wisst und Regisseurinnen, weil die schon mal mit euch gearbeitet haben, dass die das so oder so machen können.
Ja.
Jetzt sind wir schon fast bei Minute 20. Ich wollte euch noch generell was zum Anfang fragen. Und zwar, der Anfang ist ja was den Auftraggebern immer super wichtig ist, ne? Gerade im Fernsehen, weil man dort so sagt, in den ersten Minuten entscheiden sich die Zuschauer, ob sie weiter zugucken und so. Gibt es, wie steht ihr so zu dem Anfang jetzt insgesamt, aber vielleicht auch bei dem Film? Was sind für euch so elementare Dinge, die ihr so versucht, in die ersten 10 Minuten zu bringen? Und wie steht ihr auch zu diesem Konzept von dem sogenannten Zuschauervertrag? Das würde mich auch interessieren, weil das ist was man von den Auftraggebern auch ganz oft zu hören bekommt. Wir müssen am Anfang den Zuschauervertrag richtig aufbauen. Das bedeutet, wir müssen dem Zuschauer ein Gefühl dafür geben, was er im Laufe des Films zu erwarten hat.
Ja, also ich glaube, das ist eine Technik, Natürlich, dass man einfach eigentlich das Thema des Films sehr früh formuliert und dadurch natürlich dem Zuschauer sehr früh klar macht, darum wird es gehen. Also, dass man das einfach sehr früh ausspricht.
Also im Sinne von der inhaltlichen, du meinst jetzt eine inhaltliche Ebene, also das sind die Themen, die wir verhandeln werden?
Genau, eigentlich das ist das Thema, die Logline, ja, also dass man das einfach sehr früh ausspricht, worum es geht, also den, ich meine, wir haben diesen Satz, die Sache ist nur, es wird keine Taufe geben, der kommt, ich weiß nicht, bei Minute 3 oder so und damit ist eigentlich das Thema etabliert, der Konflikt etabliert, ja.
Ja, und das stimmt.
Ist, glaube ich, das ist eine Technik natürlich, die man anwendet. Da besteht dann Klarheit und ab da kann man natürlich alle Variationen erzählen und auch abdriften und woanders hindriften, aber es ist ganz klar, da weiß der Zuschauer in dem Moment, okay, das wird jetzt irgendwie nochmal ganz schön krachen.
Aber ich finde den Anspruch auch gar nicht so verkehrt. Ich habe mich da auch lang eigentlich so ein bisschen gewehrt dagegen und mittlerweile denke ich, in dem Moment, wo man sich selber ganz klar ist, worum es geht in dem Film, kann man es auch an den Anfang setzen, so pointiert. Und wenn man keine Situation findet, wo das so pointiert ausgesprochen ist, ist oft auch im Kopf noch nicht ganz klar, was es ist.
Machen das, ist das in euren Filmen, passiert das häufiger, dass man am Anfang in den ersten Minuten das mal so raushaut, was jetzt passieren wird in den nächsten 90 Minuten? Das ist so ein
Schlüsselsatz auf alle Fälle, denke ich. Oder, Stefanie?
Ja, schon. Aber ich dachte gerade, was wir vorher auch geredet haben, dass Entschuldigung, jetzt bin ich gerade abgelenkt. Was es ist, jetzt kann ich es auch nicht gleichzeitig gucken. Jetzt bin ich gerade wieder so gerührt.
Ja, weil der Film so fesselnd ist wahrscheinlich.
Ja, total. Ja. Nein, weil jetzt habe ich ihn ja echt mehrfach gesehen. Ich gucke immer noch so gerne zu.
Ja, ich springe rein, Stefanie, und dann kannst du antworten. Mhm. Also das ist das Zuschauerversprechen. Ich finde auch, dass das inhaltlich in dem Film total gut gelungen ist, in den ersten Minuten klar zu machen, worum es geht. Ne? Also ich habe es schon gesagt, ne? Es wird keine Taufe geben. Man hat gleich die beiden Familien, die aufeinandertreffen, in einer super ähnlichen Situation, was auch die Frontlinien schon deutlich macht. Und wir haben aber vor allem auch von Beginn an, und das war mir auch so wichtig, das Paar als ein funktionierendes etabliert, die eigentlich die ganze Zeit sozusagen immer im Wind stehen gegen die Großeltern. Was ich jetzt von meiner Perspektive als Regisseur da einbringen kann oder auch nochmal mit euch sprechen würde, wie ihr das so seht, ist halt tonal sozusagen. Ja, also mir wird dann halt vom Auftraggeber sehr oft gesagt, du musst in den ersten x Minuten, da ist die Zahl, ändert sich, aber sie ist immer einstellig, muss sozusagen das Genre verkauft werden. Ja, es muss sozusagen, der Zuschauer soll wissen, das wird jetzt eine Komödie, das wird jetzt ein Krimi, das wird jetzt ein, und das ist bei mir innerlich, ist das nicht ganz einfach, weil ich eigentlich auch davon überzeugt bin, dass die Filme, die mich wirklich richtig begeistern und die toll sind, die sind ja eigentlich immer ein Mix aus verschiedenen Genres und die dürfen und sollen sich auch bitte im Verlauf verändern. Also es kann sein, dass die in einem Genre anfangen und dann in ein anderes Genre übergehen oder dass es immer schon beide Elemente gibt. Und dieses klare Zuschauerversprechen, das man am Anfang macht, das widerspricht dem ja ein Stück weit, weil dann könnte sich ja eigentlich auch nichts mehr ändern im Laufe der Zeit. Also insofern merke ich, gerade da stoße ich auch immer wieder in Konflikte, weil von mir dort eine größere Klarheit verlangt wird, die ich manchmal dann gar nicht so bereit bin zu geben oder dann nur widerwillig. Wie seht ihr das so?
Ja, aber also ich glaube ehrlich gesagt, dass die dass das eher an der Genredefinition liegt, weil wenn ich jetzt bei dem Film denke, finde ich, ist das schon eingelöst, dass von Anfang an die Tonalität klar ist, es ist sehr warm, es ist komisch, es ist ein bisschen sentimental. Und das bleibt's ja auch. Ich glaube, das Problem ist, wenn so Komödie mit seicht gleichgesetzt wird und Drama mit schwer, dann ist man natürlich echt in der Bredouille.
Aber ich finde auch, ich meine, was wirklich in den ersten Minuten gesetzt ist, es ist Familien-Ensemble-Film. Wir haben zwar unser Paar, aber wir haben diese Familien, die sind in 3 Minuten, das war ja auch das, was in dieser Kritik sehr positiv hervorgehoben wurde, die wir wahrscheinlich alle gelesen haben. Wir haben sie alle eingeführt. Und ich muss auch nochmal zurück auf dieses, dass wir das Thema früh etablieren, was Stefanie sagte, wenn man das hat, das Thema, und weiß, was man erzählen will und es sehr früh formuliert, ist man auch als Autor in der Pflicht, immer beim Thema zu bleiben. Immer auch zu hinterfragen, driften wir jetzt gerade irgendwo hin, weil wir das jetzt gerade wahnsinnig lustig finden, oder bleiben wir beim Konflikt? Und dieser Konflikt ist 90 Minuten lang durchexerziert und es zwingt uns zu einer Disziplin, die ich auf jeden Fall förderlich finde.
Ja, also ich glaube auch, das würde ich auch so beschreiben, dass es sehr diszipliniert ist, das Drehbuch, weil es das geht halt immer so vorwärts und es geht immer weiter auf Plot-Ebene. Das finde ich, hat mich gleich beim ersten Mal lesen, hat mir das auch gefallen, dass also es das gibt sich irgendwie, das lässt sich nie hängen oder irgendwie so, so komisch zu schreiben, ja. sondern es geht irgendwie immer weiter und es wird ja sogar im zweiten Drittel wird das Tempo auch noch höher, weil die Sachen sich ja dann anfangen wirklich zu überschlagen und das hält es eigentlich auch bis zum Ende. Gut, dann gibt es so ein bisschen retardierendes Moment und so, aber das mochte ich eigentlich auch sehr, dass das jetzt sich nie auf seinen Lorbeeren ausruht, sondern es galoppiert irgendwie weiter. Das ist schon auf jeden Fall einfach eine große Plotleistung, glaube ich, die ihr da gemacht habt, dass irgendwie immer die Dinge weiter galoppieren, so, ja. Habt ihr euch denn die Tonalität, wenn wir jetzt wir sind jetzt langsam im ersten Drittel durch, ne? Wir kommen jetzt gleich zum großen Abendessen. Jetzt reden wir auch gar nicht so kaum, wir sind jetzt sehr allgemein, was ich aber auch total interessant finde. Wir gehen jetzt gar nicht so sehr auf die einzelnen Szenen ein. Vielleicht, wenn euch was einfällt, ruft es gerne dazwischen, ne?
Beim Abendessen dann auch alles. Ja, genau, das da kommt jetzt gleich, genau.
Habt ihr euch denn, als ihr das Buch geschrieben habt, jetzt sind wir so bei 30 Minuten, ist das so wie habt ihr euch die Tonalität für die ersten 30 Minuten vorgestellt? Und ist das, wie es jetzt ist, oder hat sich das vielleicht auch nochmal leicht verändert? Könnt ihr dazu was sagen? Oder weiß man das gar nicht mehr so genau, wie man es sich eigentlich mal vorgestellt hat, jetzt, wo man sieht? Das ist ja auch oft so, ne? Dass die Erinnerungen verblassen dann auch so.
Ja, also vielleicht ist echt diese Essensszene ist also eigentlich ein gutes Beispiel. Ich glaube, für Julie und mich war es, dass unsere Vorstellung ein bisschen temperamentvoller war. Vielleicht ein bisschen lauter, also insgesamt. Und fürs Abendessen, das ist einfach sehr exemplarisch, weil das hast du sehr anders inszeniert, als wir es uns vorgestellt haben. Weil wir dachten, das ist wirklich die Klimax, ja, wo alles aufeinander knallt und wo eher wie ein Dampfkessel es einmal explodiert, weil da kommt jetzt ja dann und stieben alle Figuren auseinander.
Also zur inhaltlichen Einordnung nochmal, da treffen die beiden Großelternpaare zum ersten Mal aufeinander und auch der Konflikt von wegen, dass die Vorstellung, wie mit dem neuen Enkelkind umzugehen ist, nicht zusammenkommen können, das wird dort offenbar.
Genau, aber Stefanie, und es werden Unterstellungen gemacht und Missverständnisse.
Ja.
Und man muss auch sagen, diese Szene, die war immer schon drin, die war, glaube ich, schon im Pitch. Und die war, also in dieser Abendessen-Szene gab es immer schon, ich meine, im Drehbuch hat sich vieles verändert, wie wir vorhin auch sagten, die Schwester hat einen ganz eigenen Bogen gekriegt mit ihrem Mann, der Max ist wirklich zu einer Figur herangewachsen, den gab es anfangs noch gar nicht, aber dieses Abendessen war immer da und da haben wir uns, ich meine, an der Stelle, nicht für den ganzen Film, aber an der Stelle mehr, fast mehr ein bisschen Haut drauf, um Gott des Gemetzels, also Tempo und zack, 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 also tatsächlich mehr noch auf die Komödie gedrückt vorgestellt. Und ja, das hast und, du anders.
Auch weil es in unserer Vorstellung so war, dass es da eine gewisse Energie braucht, um dieses Zerwürfnis erklären zu können.
Ja.
Und es ist eben auch, also vielleicht ist es auch eine Szene, auf die wir eigentlich ganz stolz waren, weil es ist nicht einfach, eine Szene für 6 Leute zu schreiben.
Ja.
Ja, also wo auch immer was im Vordergrund und im Hintergrund stattfindet. Aber das finde ich zum Beispiel total schön inszeniert, dass immer klar ist, es gibt ja Sätze, die sind im Grunde nur Hintergrundsätze oder der Blick ist mal wichtiger, mal ist der Satz wichtiger. Und das finde ich alles stimmt total. Es ist nur die Temperatur, die für uns, glaube ich, ein bisschen anders in der Vorstellung war.
Ja, das, also ich kann mich auf jeden Fall auch erinnern, dass die Szene für mich beim ersten Lesen auch schon sehr rausgestochen ist, weil die ist auch sehr lang, ne? Und das ist ja nicht einfach, eine lange Szene interessant zu halten. Das hat sie aber für mich irgendwie geschafft. Und was auch sehr schön ist daran, ist diese wechselnden Bezüge, ne? Also mal spricht A mit B, mal gleichzeitig C mit D, dann wieder A zu C. Und das wird wirklich wild und durcheinander und man versteht aber trotzdem die ganze Zeit, was passiert. Das hat mir daran total gefallen. Ich glaube, ich hatte bei der Inszenierung dann tatsächlich auch so den Drang, also das kam natürlich auch aus einer Logikfrage heraus, weil wir in dieser kleinen Wohnung sind und dann mir das auch sehr wichtig war, das real glaubwürdig zu erzählen, was mit dem Kind ist. Das Kind schläft quasi im gleichen Zimmer, deswegen können die sich nicht so laut streiten, deswegen wird die Lautstärke immer wieder gedrückt. Jetzt sehen wir auch, na, jetzt läuft er nochmal zu dem Kind, weil das Kind aufmuckt und so. Daraus entwickelte sich dann diese Inszenierungsidee, dass die halt eigentlich gerne laut schreien würden, aber es nicht können, weil sie auf das Kind Rücksicht nehmen müssen und zwischendurch bricht es dann auch wieder raus. Und ja, das hatte für mich, glaube ich, so den Reiz, dann da irgendwie noch so eine zweite Ebene reinzuziehen. Also das, was ich auch eben meinte, so dass man so zwei Spielaufgaben an die Schauspieler gleichzeitig gibt, so auf der einen Seite ihre Emotionen, aber die zweite Spielaufgabe ist auch, das Kind nicht zu wecken. Und ja, da kann man auf jeden Fall, da kann man geteilter Meinung zu sein, wie
Ja,
das so insgesamt
aber
funktioniert.
Sebastian, ich fand es total interessant, weil als ich die Muster gesehen habe, dachte ich, oh Gott, das darf doch nicht wahr sein. Da war ich wirklich enttäuscht. Als ich dann den fertigen Film gesehen habe, war ich überrascht, dass es für mich schon aufgeht. Und da finde ich zum Beispiel die Musik auch wirklich toll. Weil ich finde durch die Musik schon also dieser Druck tatsächlich vermittelt wird für mich.
Ja, jetzt ist Stefanie kurz verschwunden für uns hier
Okay, ja,
wieder.
geht ja auch so. Ich dachte, vielleicht höre nur ich sie
Das
gerade
ist immer, wenn
nicht.
Stefanie
Ich
was
bin mit
Gutes über den
anderen
Film
zusammen.
sagt, dann regelt das Programm automatisch.
Dann drehe ich sie leise.
Ja. Wahrscheinlich wird sie gleich wieder zu uns stoßen.
Ja, also tatsächlich waren auch, das ist ja auch interessant, weil Stephanie und ich sind ja nicht eine und dieselbe Person. Also es gibt eigentlich insgesamt nur zwei Szenen in diesem Film, mit denen wir vielleicht nicht so glücklich sind. Und die bei der Abendessensszene bin das mehr ich, die ich irgendwie hätte einfach auch, ich verstehe schon mit diesem Leise und Kind miterzählen, ich hätte in dem Fall an der Stelle auch auf dieses Kind miterzählen verzichtet, dann hat es halt da mal einen tiefen Schlaf. Also, aber ich hätte da einfach gern mehr Tempo gehabt. Ich habe dann gedacht, mit den Schnitten, das müsste noch schneller sein. Und es gibt dann einen, aber da will ich nicht vorgreifen. Da geht es Stefanie wiederum so, dass sie sagt, das war auch eine wichtige Szene und die hat sie sich anders vorgestellt. Und da geht es mir gar nicht so sehr so, aber da kommen wir dann viel später hin und
Ich
ich
ahne
denke, dass du ja
schon.
auch immer an Grenzen stößt.
Ja, die Grenzen der Realität meistens und der Machbarmachung. Also ich kann auf jeden Fall euch auch noch erzählen, dass diese Szene hier zu drehen wirklich auch ein richtiger Albtraum war, weil wir das ja alles zu Corona-Hochzeiten machen mussten und nun mal die Vorgabe hatten, das in diesem engen Räumchen zu machen. Und bei so einem Filmdreh sind ungefähr 30 Personen anwesend, die irgendwie alle eigentlich in der Nähe sein wollen müssen. Und das ja, schlicht nicht möglich war, aufgrund der Corona-Situation, wir da wirklich ein ganz, ganz strenges Hygieneregiment durchgezogen haben, was ich auch richtig fand. Also die Schauspieler durften alle nur zur möglichst kurzen Zeit dort am gleichen Raum, Ort sein. Die mussten dann sofort in jeder Pause wieder nach draußen und die Kamera wurde zum Beispiel auch ferngesteuert bedient, ja, von außerhalb des Raumes. Ich war auch außerhalb. So, mal abgesehen von den normalen Schwierigkeiten, die man immer hat, keine Zeit und so, da nochmal alles doppelt kam. Ich persönlich war am Ende voll zufrieden, wie wir es gemacht haben, aber ich verstehe, dass das sich natürlich ein bisschen anders anfühlt, als es vielleicht im Drehbuch spürbar war und vielleicht auch einer der Momente ist, wo sich jetzt auch die Inszenierung dann ein Stück weiter entfernt hat als an anderen Stellen von dem,
Was aber es ist klar, also ich meine, dafür, dass es Corona ist, und das wissen wir ja, ich finde, man sieht es dem Film wirklich nicht an. Und ich finde, bei dieser Abendessen-Szene, eigentlich, wo die sagen, wir werden unser Kind taufen lassen, müssten ja die Eltern, die Helmrich-Eltern aufspringen und die umarmen und dieses am Tisch dann sitzen bleiben und so und sich freuen und das aber nicht körperlich ausdrücken zu können, das hat sicherlich auch Auswirkungen gehabt.
Ja, genau. Also das war schon alles schwierig, aber ich finde auch am Ende des Tages merkt man es eigentlich nicht. So richtig, denke ich mal. Ist auf jeden Fall schon mal eine Leistung für sich, aber man hatte sich dann im Laufe der Zeit auch so ein bisschen daran gewöhnt, wie man das machen kann. Und es war auch irgendwie, ich hatte so das Gefühl, es ist schon alles möglich, auch immer zu machen, aber es ist halt alles komplizierter gewesen und alles schwierig. Und wir hatten dann die doppelte Schwierigkeit mit dem Kind halt nochmal, dass wir das Kind auch nicht so oft dabei haben durften, das Baby, was auch zum Teil mit Corona zu tun hatte. Und dadurch musste man sich halt auch sehr genau überlegen, an welchen Stellen man das wie einsetzt. Und das waren so ein bisschen so die handwerklichen Schwierigkeiten, die man dann zu allem anderen irgendwie noch dazu hat. Ihr seid jetzt seit 20 Jahren jetzt dabei, wenn jetzt in der Kritik, ja, was Schlechtes über eure Filme steht oder wenn ihr auch mit Freunden sprecht, die vielleicht was Schlechtes über den Film sagen oder Kollegen. Was macht das mit euch? Wird man da im Laufe der Zeit, kriegt man dann eine dicke Haut? Das würde mich mal interessieren, weil mich macht es immer so noch sehr, mich fasst es doch noch sehr immer an.
Es fasst einen an, aber ich meine, Kritik ist nicht gleich Kritik. Es gibt ja Dinge, die Leute aussprechen oder die man irgendwo liest, wo man innerlich weiß, es stimmt. Und es gibt aber Sachen, also gerade jetzt mal so über Freunde oder so, teilweise, die man hört, wo man einfach, es ist zwar blöd, das zu sagen, aber ich hatte immer Lust zu sagen, probiert ihr das mal zu schreiben. Also es ist so, man ist ja so schnell mit Kritik dabei. Und dass das so ein Prozess ist, an dem so viele Leute hängen, wo auch so viele mitreden und die Produzenten reden mit und die Redaktion, also der Sender redet mit und natürlich mit dem Regisseur einigt man sich und vieles, was wir schreiben, ist ja einfach aus kostentechnischen Gründen nicht möglich, ja. Also wir können jetzt nicht irgendwie die nächste Szene in Timbuktu spielen lassen, nur weil wir Lust drauf haben oder was weiß ich, außen nachts, es regnet, da weiß man, damit versenkt man schon 10.000 Euro nur mit dieser Regieanweisung. Das ist natürlich was man alles lernt im Laufe der Zeit. Das heißt, wir sind ja auch Gesetzmäßigkeiten ausgesetzt. Und wenn sowas dann in so eine Richtung geht, dann finde ich es manchmal ärgerlich, aber es gibt ja durchaus auch einfach berechtigte Kritik. Ja. Da muss man, glaube ich, man muss schon kritikbereit sein. Man ist schon nicht sehr ausgesetzt, wenn man was schreibt. Und man muss sich einfach auch ein Stück weit ein dickes Fell zulegen, glaube ich.
Hört ihr mich eigentlich wieder?
Ja, Stefanie, herzlich willkommen zurück.
Okay. Weil für mich ist es eigentlich so, dass die schwierige Phase ja vorher ist. Eben, das sind ja viele Abschiede, die man nimmt, weil so viele Leute mitsprechen und weil es Sendeplatz Vorgaben gibt und es ganz viele Kompromisse zu schließen gibt. Also da bin ich dann oft, wenn's Buch fertig ist, ist es ja sowieso nur noch zu 50% meines. Und es war, also deshalb...
Weil die anderen 500 Julie gehören, so, oder?
Ja. Ja, gut, dann bekommen wir 25%.
Wird immer weniger.
Also weil da hatte ich eben das Gefühl, dass es auch am Schluss noch unser Buch war und auch jetzt es auch immer noch unser Film ist und es aber nicht nur unser Film ist. Das ist einfach, dann ist super. Aber hier würde mich zum Beispiel eine Kritik überhaupt nicht stören, weil ich selber so glücklich bin über den Film. Dann wäre es mir einfach wirklich wurscht.
Also mir wäre es eben da gerade gar nicht wurscht. Da würde ich mich ärgern. Also es gibt Sachen, die ich schreibe, wo ich dann, wenn so Kommentare kommen, kann ich abwinken. Also ich muss sagen, diese Titelbach-Kritik, die hat mich so wahnsinnig gefreut, weil ich den Eindruck hatte, okay, tatsächlich haben wir, und ich würde sagen auch mal wir drei hier, gemeinsam transportiert, was wir transportieren wollten. Also das, und das hat mich ungemein gefreut. Und wenn jetzt, da, also weißt du, und es gibt ja Sachen, die schreibe ich, wie du vorhin
ja auch schon
gesagt hast, fürs Geld, wenn dann jemand sagt, ja, das ist das, dann denke ich mir, ja, es stimmt schon, macht mir nichts. Aber ich bin ja bei sowas dann empfindlich,
Ja, also, zu dem
also ich weiß nicht, ich hatte mal so ein Serienbuch, da habe ich einen Running Gag reingeschrieben und der Produzent hat sich wahnsinnig gefreut über diesen Running Gag und dann wurde er von der Redaktion rausgeschmissen und es war mir dann einfach total wurscht, weil ich hatte quasi dieses eine Publikum, weißt du, ein Mensch hat sich amüsiert drüber und da war ich happy, fertig. Ja. Wobei Sebastian in Ludwigshafen die Vorführung vor Publikum war natürlich schon wahnsinnig schön, Reaktionen zu sehen.
Ja, das ist, glaube ich, auch was ja oft ein Problem ist für uns, glaube ich, dass wir wir bespielen so ein mit solchen Filmen, was ja ein riesiges Publikum bespielt. Also wir sprechen da ja von vielen Millionen Leuten und trotzdem bekommt man eigentlich so wenig davon mit. Und wenn man was davon mitbekommt, sind das so ganz komische Ausschnitte, weil wenn sich Leute dann per Brief beschweren beim Sender, das ist ja jetzt auch nicht der Durchschnittszuschauer, der das dann macht. Also da finden so komische Effekte statt und dann gibt es auch Leute, die finden einfach deutsches Fernsehen gehört insgesamt abgeschafft und verbreiten da ihre Meinung. Und einfach so dieses Gefühl nochmal dafür zu bekommen, wie kommt denn das eigentlich so in der Breite insgesamt an, das fehlt einem doch sehr, weil auch selbst wenn mir jetzt irgendwelche Leute erzählen, sind die ja immer auch über einen selbst damit verbunden, ne? Und dann wollen die einem vielleicht nicht auf die Füße treten oder das ist die eigene Familie, die das sowieso nochmal anders sieht. Und da kann so ein Festival schon sehr helfen, finde ich, weil das ja für uns auch einen wichtigen Lerneffekt hat, oder für mich, auch zu gucken, was funktioniert eigentlich und was nicht. Ne? Also das will ich ja auch erfahren, auch wenn ich irgendwie denke, so das finde ich super witzig, da lacht aber keiner drüber, dann kann man das versuchen, für das nächste Mal irgendwie anders zu machen. Oder im Gegenteil.
Denn so? Ich war ja beim Festival leider nicht dabei. Gab es denn Stellen, die ihr total witzig fandet?
Nein, die haben natürlich über alles gelacht, die ganzen, nein, Quatsch.
Ja, wirklich, ja.
Naja, also es ist, Leute lachen schon über die gröberen Witze am meisten, so dort vor Ort. Ne? Das ist
aber ich glaube, dass das auch gut ist, ja, dass man so, das ist ja auch ein bisschen eine Hilfe für Leute. Lacht man mal über einen Gag, ist man, glaube ich, schon eher in der Stimmung, auch andere, also vielleicht subtilere Sachen dann komisch zu.
Ja, voll. Also mich nochmal, wenn wir jetzt bei dem Thema Kritik sind und so, auch was für mich dazugehört, ist ja auch das Thema, wie lernt man auch weiter. Ne? Also ich möchte, ich denke, euch geht's da ähnlich, ne? Egal, ob man 20 Jahre dabei ist oder nicht, man möchte weiter besser werden, man möchte Dinge fürs nächste Mal besser machen. Und jetzt stelle ich mir in eurer Situation das so vor, ihr schreibt halt ein Buch, das hat sowieso schon 1000 Leute haben daran rumgedoktert und haben vielleicht auch eure Entscheidungen schon verändert. Und jetzt gebt ihr das halt einer Regie ab und die macht da einen Film draus und dann ist der Film nachher das, was er ist und dann sagen Leute dazu was. Inwiefern gibt das euch eigentlich die Möglichkeit, daraus zu lernen und selbst besser zu werden, weil man doch immer nochmal diese Ebene, dass einem vielleicht dann das auch sowieso nicht so gefällt, wie er das gemacht hat oder sie das gemacht hat, aber auf der anderen Seite weiß man auch nicht, wenn es denn dann genauso gemacht worden wäre, wie man es selbst sich vorstellt, ob es dann besser wäre, weil diese Realität gibt's einfach gar nicht. Also da steht ja irgendwie nochmal so eine komplette Abstraktionsebene dazwischen, die es so schwer macht für einen selbst, daraus Lerneffekte zu ziehen. Wie geht ihr damit um?
Wir ignorieren das.
Ja, ich überlege auch gerade, ob wo das Lernen stattfindet, weil also zum Beispiel was in dem Film, das Gefühl hatte, was uns gelungen ist, ist, wie wir mit Zeit umgegangen sind. Ja, also wir erzählen ja hier ja einen relativ langen Zeitraum von mehreren, ja, wahrscheinlich Monaten sogar, Wochen auf jeden Fall. Und wir müssen uns aber nicht an so Tag-Nacht-Wechseln festhalten. Also wir bewegen uns da relativ frei in der Zeit. Das war für mich zum Beispiel in dem Film ein totaler Lernprozess. Aber das hat nichts damit zu tun, wie es ankommt.
Mhm. Interessant. Also würdest du sagen, gerade in diesem, wie man Zeit jetzt so strukturiert auf den Film, da bist du einen Schritt vorangekommen durch diesen
Total,
Film
ja.
Jetzt, ja.
Und das merke ich, dass mir das seitdem leichter fällt. Aber das ist, glaube ich, einfach, da hatten wir ja ein bisschen carte blanche am Anfang. Da hat uns ja auch die Produktionsfirma ganz wenig Vorgaben. Also die haben uns ja wirklich erstmal rennen lassen. Das war schön.
Ja, das stimmt.
Gibt's das
und ich muss sagen, also jetzt auch, als wir den Film gesehen haben, Stefanie und ich haben uns ja auch drüber ausgetauscht. Also das will uns ja jetzt nicht total selber loben, aber ich muss sagen, wir haben das gesehen und haben gedacht, Wahnsinn, wie ist uns das denn so gelungen, dass das so alles ineinander aufgeht? Und ich kann das im Nachhinein gar nicht mehr so sagen, aber ich finde, es geht auf. Es gehen alle Stränge, die wir erzählen, gehen auf. Und irgendwie war das, weiß ich nicht, schon für Stefanie und mich ein Meilenstein in unserer Zusammenarbeit, dieser Film, oder?
Ja, also das hat ja dann irgendwann was Magisches, gell? Dass man am Anfang setzt man irgendwelche so Pflöcke rein und weiß ja gar nicht so richtig, wo die Geschichte wirklich hinführt. Und dann ging es um die Nationalität von dem muslimischen Vater und Julie, du warst kurz davor im Iran und dann fanden wir Iran schön, Persien, das transportiert ja auch noch so ein bisschen was Märchenhaftes, ist auch hier nicht so negativ belegt. Und dann kam eigentlich erst im Nachhinein diese Geschichte mit dem toten Großvater und der Unmöglichkeit, mit dem getauften Baby in die alte Heimat zu reisen. Das wussten wir am Anfang nicht. Also und das sind so Momente, die finde ich dann wirklich magisch, wenn es plötzlich aufgeht, ohne dass man darauf hingearbeitet hat.
Oder auch das mit der Phimose. Ich weiß noch, dass wir dann das Beschneidungsthema
total,
haben, dann wollten wir irgendwie, dann haben wir überlegt, das Kind wird krank und Viola kann nicht mit. Und ich weiß noch den Moment, wo wir uns angeschaut
die
haben.
Phimose.
Und haben gesagt, wir wir haben losgelacht.
Ja.
Wir das wahnsinnig komisch fand. Also es sind dann Dinge, die entstehen und das macht dann wahnsinnig Spaß, wenn es dann tatsächlich funktioniert.
Aber konkret, Julie, gibt es für dich auch was, wo du sagen würdest, so in der Frage hast du dich jetzt in diesem konkreten Film, würdest du sagen, hast du ein Learning mitgenommen? Positiv
also
wie negativ?
Ehrlich, ich habe wahnsinnig viel gelernt bei diesem Film. Ich habe echt wahnsinnig, also das ist sehr, sehr viel. Ich muss sagen, ich habe auch sehr von Stefanie profitiert und von Stefanie gelernt. Ich glaube, das ist auch der Film, wo wir in unserer Zusammenarbeit nochmal sehr zusammengewachsen sind. Wir haben manchmal ein unterschiedliches total, ja. Tempo im Arbeiten. Ich kenne das schon bei Stefanie, wenn sie dann so die Stirn runzelt, ich bin von irgendwas ganz begeistert und dann schaut sie irgendwie so so leicht verschnupft und dann weil da weiß ich dann, okay, lass die Frau denken, gib ihr Zeit, weil das, was rauskommt, wird es auf alle Fälle besser machen, ja. Also eher dann nochmal einen Schritt zurück, nochmal schauen und dieses immer nochmal, wir haben uns da sehr hinterfragt und sehr nochmal rangegangen und selbst es nicht leicht gemacht. Und da muss ich sagen, also für mich, ich habe wirklich sehr, sehr viel in diesem Film über mehrschichtige Erzählweise.
Jetzt muss ich kurz dazwischen gerätschen, weil jetzt kommt eine Szene, die ich doch eine meiner Lieblingsszenen jetzt für den Film ist. Das ist diese Montage vor dem Tauffest.
Ja.
Wo wir jetzt sehen, wie die verschiedenen Figuren, also vor allem die Eltern, Pfarrers und Viola, sich fertig machen. Pfarrers will ja eigentlich nicht die Taufe, aber macht es jetzt eben trotzdem. Sie gehen zur Taufkirche und da wartet schon die ganze Familie. Und was ich da auch so toll dran finde, da sind wir am Anfang vielleicht auch schon mal kurz drauf eingegangen, der Konflikt zwischen den Generationen, ne? Also die wir haben einerseits die Großelterngeneration und die jetzt gewordene Elterngeneration, die im Konflikt miteinander stehen um die Zukunft des Enkels. Aber man spürt doch, dass das auch immer trotzdem von einer großen Liebe geprägt ist. Und das merkt man zum Beispiel in dieser Situation hier. Ich finde, das ist wirklich sehr gelungen, dass sich das anfühlt, als wäre hier eine Familie, die auf die beiden wartet und die sich
absolut,
wirklich freuen,
wirklich,
dass da was ist. Also das ist ja, also das ist zum Beispiel auch was, worin ich versuche, mich zu verbessern im Komparsen. Thema, ne? Also, wie schafft man das so Hintergrund zu inszenieren, so dass man das Gefühl hat, das sind jetzt nicht einfach nur irgendwelche gecasteten Leute, die von der Agentur kommen, sondern und das ist in dieser Szene vor der Kirche, finde ich, sehr gelungen. Das spürt sich irgendwie so an, als würden sie sich kennen. So. Und als wären die warm zueinander. Das ist irgendwie, das ist so ein kleines Detail, das ich gerade gesehen
habe.
Aber
das finde ich eh, also an der Geschichte schön, also Buch wie Regie, das ist, und auch deine Inszenierung finde ich einfach toll, dass eine, also oft werden ja in Komödien im deutschen Fernsehen kleine Konflikte erzählt, die riesen aufgeblasen sind und am Ende redet man einmal drüber und dann ist alles wieder heil.
Ja.
Und wir erzählen eigentlich schon wirklich einen schweren Konflikt. Also wenn man das ernst nimmt, ist es wirklich ein tiefer Konflikt.
Aber und es ist ja auch ein Dilemma, ne? Man kann ihn auch nicht richtig auflösen, weil es
genau,
geht nur
es
das eine
genau,
oder das andere.
genau, ganz genau. Und aber trotzdem wird es nicht wirkt es nicht, also es ist nicht mit Schwere und mit Bedeutungsschwere erzählt, sondern dass man so einen existenziellen Konflikt mit Leichtigkeit erzählt, das finde ich eigentlich das Tolle an der also an Buch wie Regie.
Wie ist es bei dir, Sebastian, wenn du uns jetzt nach dem Lerneffekt fragst, wie ging es dir denn damit? Hast du was gelernt?
Ja, viel, also natürlich, klar. Also für mich war schon, ich habe mir für diesen Film halt als eigene Aufgabe gesetzt, halt mich vor allem nochmal um die Schauspielführung zu bemühen und dort weiterzukommen. Und ich habe ja zum ersten Mal auch jetzt hier mit einer Coachin gearbeitet aus Köln, eine alte Freundin, die ich noch vom Theater kenne. Und von der ich auch wusste, dass die in dem Bereich unterwegs ist, die habe ich dazu gebeten und die hat mit unserem Anfang mit den beiden Hauptfiguren gearbeitet. Und das war ganz augenöffnend für mich, wirklich. Also das war ganz, ganz, ich glaube auch tatsächlich spielentscheidend, weil für mich war immer die Achse, dass sie zwischen diesen beiden, ja, zwischen Faras und Viola, das musste so stark sein, man musste das Gefühl bekommen, die würden alleine, hätten die überhaupt gar kein Problem. Die würden alleine wunderbar zurechtkommen. Die Probleme kommen alle von außen, durch die Gesellschaft, durch die Großeltern, durch die Konventionen, durch die Kulturen. Aber die beiden sind, dieses Band der Liebe muss so da und spürbar sein. Und das ist natürlich total schwierig, wenn Schauspieler sich auch nicht kennen zu Beginn. Ja, die lernen sich vielleicht im Laufe des Drehs kennen. Ja. Und oft ist es sogar noch, finden sich dann doof, was es noch schwieriger macht. Aber im besten Fall lernen sich gut kennen. Aber dann ist es trotzdem, dauert das lange, bis dann Vertrauen aufgebaut ist. Und man muss im Zweifel aber schon an Drehtag 2 die entscheidenden Szenen drehen. Und das hat mich ganz Augen geöffnet. Also das will ich so weiterführen, dass man so wirklich in dieser Vorbereitung nicht nur die Schauspieler irgendwie so Text und Reden und so und was erhältst du von deiner Rolle, sondern die wirklich zum Machen bringt und in so eine Körperlichkeit auch bringt. Das hat mir sehr gefallen hier und das mache ich weiter.
Und wie hast du das gemacht?
Entschuldigung. Schauspielführung ist ja einfach, glaube ich, bei den Regisseuren, das ist so unterschiedlich. Und wenn ein Regisseur das kann mit diesen Schauspielern, diese Schauspielführung, das ist, macht so wahnsinnig viel in der Qualität des Filmes aus, was dann mit dem Buch gar nicht mehr so viel zu tun hat. Ich finde, das ist eine der größten Skills überhaupt, wenn man das
Ja, absolut.
Aber Sebastian, wie hast du denn mit den Schauspielern dich da vorbereitet, wenn du sagst, es war jetzt gar nicht nur also Text und nicht Rolle, sondern?
Ja, also ohne das jetzt zu ausschweifend zu erzählen, diese Friederike heißt sie aus Köln, eine Coach-Kollegin, die kommt halt, die hat einen sehr stark körperorientierten Zugang dazu. Und das sind Übungen, die man macht. Ich habe da auch teilweise da mitgemacht, wo es um solche Dinge geht, wie zu versuchen, den anderen und also erstmal sich selber eigentlich so die ganze Hülle, die man hat, abzulegen, die man auch als Schauspieler natürlich hat, wenn man eine Rolle spielt, abzulegen und einfach mal so zu sein, wie man ist. Und dann in den Kontakt mit dem anderen zu kommen und den auch so wahrzunehmen, wie er selber ist. Und das klingt total esoterisch. Und
als Mensch, aber sich, nicht als
genau,
Rolle,
genau,
oder?
Genau, als Mensch, ja genau, als Mensch. Und dann legt man die Rolle, fängt man an, da so draufzulegen. Ja. Und es hat aber irgendwie die ganze Zeit was damit zu tun. Und das ist ja auch das, worum es mir als Regisseur geht. Ja. Ich muss als Regisseur versuchen, das ist mein Anspruch, die Schauspieler aus dieser Komfortzone zu bringen. Ja. Also wenn Schauspieler sehr viel Erfahrung haben, dann können die dir alles spielen. Das ist aber nicht das, wo ich hin will. Ich will eigentlich dahin, wo sie nicht mehr genau wissen, wie sie das herstellen, sondern sie sollen das wie sein, sozusagen. Ne? Ja. Also nicht die Emotion herstellen, sondern sie sollen die Emotion spüren. Und das ist überhaupt nicht banal, weil gerade auch wenn Schauspieler sehr gut sind und sehr erfahren, das kaum zu unterscheiden ist. Aber meine Aufgabe ist es, es trotzdem zu unterscheiden und die zu dem Punkt hinzubekommen. Und das ist, da ist auch jeder anders. Manche lassen es auch gar nicht zu. Aber fast alle, wenn sie es zulassen, sehen das als eine ganz große Berührung, die sie positiv als Mensch auch wahrnehmen. So, ne? Und da hat diese Arbeit im Vorfeld sehr geholfen für. Am Ende des Tages hat es auch damit zu tun, dass man auch Ängste abbaut, die auch Schauspieler vor so einem Dreh haben und so eine Offenheit dafür herstellen, sich tatsächlich auf also so wie so seelisch nackt zu machen, so ein bisschen, ne? Und dann wieder sozusagen von mir als Regisseur auch wieder fangen zu lassen, so, ne? Damit es eben nicht ausartet und peinlich wird, so, ne? Aber im Grunde genommen ist es der Moment, ne? Also ich versuche die Schauspieler dahin zu bekommen, wo sie sich selbst nicht mehr sicher sind, ist das gerade genial oder peinlich, was ich mache? Und dann helfe ich sozusagen in dem Moment, wenn es dann peinlich ist, das halt.
Ja, ja, eine Rückversicherung zu geben. Ja.
Das ist doch aber für den Regisseur wahrscheinlich besonders schöner Moment seiner Arbeit, oder?
Ja, das ist natürlich total, wenn es funktioniert, super belohnend. Aber es ist auch super anstrengend, weil du das auch, es gibt da kein Rezept für, wie man das hinbekommt. Und es funktioniert auch nicht immer, ne? Es gibt auch Schauspieler, die das nicht zulassen.
Ja, das finde ich interessant, weil das ja in unserer Zusammenarbeit eigentlich ähnlich ist. Also, weil es funktioniert auch dann erst, wenn man sich also bis zu einem bestimmten Punkt nackig macht voneinander. Ja. Also wo es einem auch nicht mehr peinlich ist, also eigentlich, wo man, das muss an den Punkt kommen, dass man sich trauen kann, alles rauszuhauen, was einem gerade in Sinn kommt.
Genau,
und
also das ist
nicht
vergleichbar
damit. Ja. Geniert, ja. Weil ich weiß, dass dass Julie jetzt nicht heimgeht und es weitertratscht oder mich nicht lächerlich findet oder es erwidert mit der gleichen Bereitschaft, sich zu zeigen.
Ja. Und es ist natürlich an die Schauspieler eine riesen Forderung, weil im Grunde genommen zwischen ihnen und der unendlichen Peinlichkeit vor 5 Millionen Leuten steht nicht mehr als meine Person. So, ne? Und
richtig.
Und sie haben keinen Einfluss darauf. Die haben nur das Gespür vor Ort. Und man kann ja auch aus jeder super Performance was super Peinliches auch allein zusammen schneiden am Ende. Ne?
Ja.
Also das ist auch möglich.
Ja,
und die haben
auch das,
das ist, die müssen da wirklich sehr ins Commitment gehen, weil sie stehen am Ende mit ihrem Namen und ihrem Gesicht da und keiner fragt nachher danach und sagt so, warum hast du da so beschissen gespielt? Ja, der Regisseur, bla, das interessiert keinen mehr, ne? Wenn das ist dann nachher filmische Realität und die müssen damit dann irgendwie klarkommen. Ja, jetzt kommen wir hier.
Das haben wir mit unserem Namen als Autoren übrigens auch. Also das ist ja oft eben das Thema, dass man sich an so viele Gegebenheiten binden musste, und man muss aber mit seinem Namen dazu stehen.
Das fragt keiner nachher danach, warum das so war. Das interessiert auch niemanden. So, jetzt kommen wir, ich möchte noch euch noch eine Frage. Jetzt sind wir ja filmisch schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Die große Iran-Sequenz beginnt oder hat begonnen. Und da habt ihr ja eben auch schon ein bisschen was zu gesagt, ne? Wie ihr dazu gekommen seid. Mich würden noch mal zwei Dinge dazu interessieren. Ups. Das erste ist, wir haben ja jetzt hier, ich lese einen Teil aus dieser Titelbach-Kritik vor. Ne? Der Titelbach ist eine Webseite, die kritisieren Fernsehfilme und sind fast eigentlich die Einzigen, die das wirklich so machen. Und die sind in der Branche sehr angesehen dafür. Und unser Film hatte das große Glück, dass er dort sehr gut besprochen wurde. Ich lese einen Satz daraus vor. Das Drehbuch geht tiefer als vergleichbare Multikulti-Fernsehfilme. Das verhindert die üblichen Culture-Clash-Klischees. Ich würde mich mal interessieren bei euch, wie ihr da so vorgeht, wenn ihr jetzt, jetzt gerade in unserem speziellen Film, ne? Es gibt ja einfach Situationen, die will man, dass die ein bisschen klischiert sind. Andere Situationen will man, dass sie absolut nicht klischiert sind. Wie entscheidet ihr, wann ihr was macht, wann ihr Klischees bedient oder wann ihr sie vermeidet?
Ist es überhaupt nicht bewusst.
Wollte ich gerade sagen, kann ich gar nicht beantworten, weil ich keine bewusste Entscheidung.
Mit dem Bauch, also.
Ja, und weil sich für uns auch als Klischee anfühlt, weil. Also doch für die eine Situation, weißt du, der Imam und der Pfarrer. Mhm. Ja, für uns war es wichtig, dass die gleichermaßen ernstzunehmende, integre, sympathische Figuren sind. Da kam dann irgendwann der Wunsch, dass der Imam ein toller Imam ist und der katholische Pfarrer aber ein Idiot sein soll.
Waffe.
Ja. Genau. Da haben wir gesagt, nein. Jetzt kann man natürlich, ja, und also jetzt kann man ja argumentieren, was ist jetzt das Klischee? Also ich mag auch das Wort Klischee, wenn ich jetzt anfange zu reden, mag ich eigentlich überhaupt nicht. Weil ja, also Klischees heißt ja nur, es sind wiedererkennbare Situationen.
Ja, es sind so
die
Situationen,
auch einer gewissen Realität entspringen.
Genau, also sie haben oft so einen Realitäts...
Es gibt ja einen Kern,
so, ja. So einen Alltagswitz, ne, Alltagsrealität, aber sie sind auch so sehr schnell lesbar. Ja. Ne? Das macht sie natürlich auch sehr attraktiv für
genau,
uns.
Genau, richtig.
Weil man weiß halt gleich,
und aber ich glaub,
der
genau.
Streber mit der
aber
Brille,
ich
da
nötig.
Weiß ich halt gleich, der, okay, mhm. wie der ist. So, ne? Das mhm. hilft uns natürlich, effektiv mhm. zu erzählen. Auch kann helfen.
Genau.
Ne? Mhm, aber sprich
wobei
daher.
Ich sagen muss, weil du auch sagst, wie vermeiden wir jetzt, Klischees oder zu sehr auf der 12 zu sein. Also wir diskutieren einfach auch wahnsinnig viel. Wir diskutieren die Figuren, wir diskutieren die Momente und wir sind da wirklich in einem sehr starken Diskurs, wie wir uns das vorstellen. Oder wir sitzen ja auch nicht nebeneinander und schreiben gemeinsam die Dialogsätze, sondern wir teilen ja auch auf, tauschen wieder. Und dann wird auch da diskutiert. Da wird auch gesagt, Mensch, ich hab mir ist schon vorgestellt, noch mehr in die Richtung oder in die und dann tauschen wir wieder und dann sehen wir auch, okay, du kannst diese Figur irgendwie gut bedienen, du die. Also das ist einfach ein sehr starker, glaube ich, ein kreativer Prozess, in den wir da gehen und wo wir wirklich viel Zeit und viel Diskussion drauf verwenden, bis wir beide uns einig sind, ja, so wollen wir die Figur erzählen.
Okay. Also könnte man sagen, wenn ich euch richtig verstehe, ihr macht es sehr stark aus dem Bauch und in der Kollaboration miteinander, dass ihr euch gegenseitig prüft, ob ihr das jetzt klischiert findet an der Stelle
ja,
oder
dann
unpassend.
Ist es, ich weiß nicht, ist es Erfahrung, dass es schon diese Momente gibt, wo wir beide aus dem Nichts überzeugt sind, dass es so jetzt stimmt, oder?
Absolut, aber das mit dem Bauch, das darf man auch nicht verwechseln, weil wir haben ja schon auch ein ganz starkes Handwerk, was wir benutzen, was wir verwenden. Wir erzählen in einer Dreiaktstruktur und wir schauen wirklich, dass die Wendepunkte an der richtigen Stelle in der richtigen Minute sind und so. Also wir bedienen uns eines Handwerks, was total wichtig ist. Und innerhalb dieses Handwerks geht es dann um die Feinheiten und geht es dann, wie man das erzählt. Also es hat schon beides, aber es ist jetzt nicht so, dass wir so ein Drehbuch aus dem Bauch raus dann einfach entstehen
ja.
lassen.
Nee, mir ging es jetzt um die Frage der Klischees im Speziellen. Ne? Also
zum Beispiel eine Klischeegeschichte jetzt in der Geschichte ist die Selma. Ja, das sollte die Putzfrau von den Helmrichs sein. Und da hatten wir am Anfang tatsächlich ein bisschen eine klischeehafte Türkin. Ja. Da sind wir dann darauf hingewiesen worden. Und es war ein berechtigter Einwand. Jetzt ist diese Figur so gegen das Klischee erzählt und besetzt worden, dass ich nicht mehr weiß, wer ist die.
Ja.
Das ist eine ganz kleine Rolle. Da ist ja ganz wenig Raum.
Die
ist
stimmt.
auch nur dafür da, eigentlich die Helmrichs irgendwie ein bisschen zu charakterisieren.
Ja.
Jetzt denke ich, ist das ein Au-pair-Mädchen? Ja. Ist das eine Austauschstudentin?
Ist das die Nachbarin?
Und da, glaube ich, ist ein Klischee auch hilfreich.
Ja. Da würde ich euch tatsächlich auch recht geben, dass das vielleicht auch von meiner Seite aus da mehr Klarheit geholfen hätte in dieser kleinen Frage, weil das so eine Rolle ist, die so wenig vorkommt, dass es gut wäre, die klarer zu verstehen, schneller zu verstehen, was deren Rolle dort ist. Und da ist man vielleicht ein bisschen um zu viele Ecken gegangen beim
genau.
Denken.
Genau, also das, nur als Beispiel, also weil ich ja gerne auch eine Lanze breche für das gut genutzte Klischee.
Ja, jetzt noch eine Anschlussfrage, wo wir jetzt hier im Iran sind. Also es ist ja auch, also das ganze Thema der Kulturen, die aufeinandertreffen, ist ja auch eines, dass man könnte da sagen, das ist dünnes Eis. Ne? Und ich habe das jetzt auch schon, das ist ja auch am Festival besprochen worden und so, dort kam allerdings im Wesentlichen positive Resonanz. Das weiß man aber nicht, wenn man das Projekt beginnt. War das für euch hier ein Thema, dass ihr so denkt, so, okay, wollen wir uns eigentlich darauf einlassen, dass wir möglicherweise hier da auch eine Kritik ernten, wenn das nachher nicht genau präzise und stilvoll gemacht ist, weil man möchte ja auch, das unterstelle ich euch einfach mal, auch niemandem auf die Füße treten, in einem Thema, das vielen Menschen sehr wichtig ist, zum Beispiel Glaube oder ihre Kultur. Man möchte ja irgendwie allen einen guten Fernsehabend vermitteln. Wie geht ihr damit um? Hat das jemals bei euch Ängste ausgelöst? Und habt ihr auch Ängste, wenn es jetzt um die Ausstrahlung geht, dass möglicherweise morgen in der Bild-Zeitung getitelt wird, dass ihr doof seid?
Doof im Hinblick, du meinst jetzt darauf, wie wir den Iran erzählen?
Ja, vielleicht oder auch andersrum, dass auch, also es ist einfach, es ist ein sehr aufgeladenes Thema und man könnte das Argument vertreten, lasst lieber die Finger davon, sozusagen, ne?
Ja, aber also wir mögen ja alle Figuren gleichermaßen. Ich glaube auch, dass alle Figuren gleichermaßen sympathisch und unsympathisch sind oder positive und negative Anteile haben. Also deshalb, und wir wollten ja keine Geschichte über über muslimische Menschen oder den muslimischen Glauben oder so, das war ja gar nicht das Thema. Das ist, ja, genau.
Also wir haben das ja auch sehr aufgefangen in dieser Szene zwischen dem Pfarrer und dem Imam und mit der doppelten Religionszugehörigkeit, wo auch sein Pfarrer sagt, wir beten doch alle zu dem gleichen Gott. Ja, was so was Wesentliches ist, eigentlich eine wesentliche Aussage.
Das übrigens eigentlich meine Lieblingsszene des Films, die kommt ja gleich auch.
Ja, die ist sehr schön. Wir haben uns ja tatsächlich im ersten Moment, als wir die Muster gesehen haben, bei dem Pfarrer gedacht, ob du einen echten Pfarrer genommen hast.
Ja.
Der ist einfach sensationell.
Das ist mein alter Freund Waldemar Hoge, der in jedem meiner Filme mitspielt.
Hey. Genau. Also toll, ja. Als hätte er seinen Lebtag nichts anderes gemacht. Aber im Grunde, genau, das ist eigentlich eine Aussage. Und letztendlich ist diese Aussage, wir beten alle zum gleichen Gott, ist ja auch eine Aussage, wir lieben uns alle, wir haben beide Familien, die es gut meinen. Also im Grunde ich bin aber derjenige, der Recht hat mit seiner Religion oder mit seiner Familienkompetenz, dass man das eigentlich versucht aufzulösen, das Thema, ja, zu sagen, es geht nicht darum, wer Recht hat.
Gab es bei euch nie einen Moment, wo ihr so, also ich meine, jetzt hat man den fertigen Film da liegen, jetzt weiß man, wie er ist. Gab es nie einen Moment, wo ihr so dachtet, so, oh Gott, ob das jetzt in die richtigen Hände gelegt wurde, die das, also damit meine ich jetzt nicht nur meine Hände, sondern ich meine die Hände von allen, die daran beteiligt waren, ob die das stilvoll und respektvoll vor allem umzusetzen wissen? Gab es da einen Moment der Sorge bei euch?
Also ganz am Anfang, ehrlich gesagt, als das Projekt quasi vom Sender ausgewählt wurde, die Grundgeschichte, da dachte ich, interessant, dass sie sich das trauen. Und dann sind wir aber, glaube ich, in eine Zeit gekommen, wo ja genau diese Geschichten gesucht werden. Und also mit der Produzentin, mit der Produktionsfirma war das einfach, ich weiß nicht, das war so eine gute Atmosphäre, da habe ich wirklich überhaupt keine Sorge gehabt.
Und jetzt gelten wir als Moslem-Expertinnen, Stefanie.
Ja, richtig.
Ist das so, ja? Werdet ihr jetzt für solche Sachen mal gefragt?
Und da hieß es, die Autorinnen können ja Religion.
Aufgrund dieses Films, ja?
Dazu möchte ich sagen, ich selber bin nicht mal getauft, ja?
Ja, du hast den Blick von außen, den Nüchternen.
Ja, ohne Fernseher aufgewachsen bin ich.
Genau, ohne Fernseher, nur mit Taufe.
Ja.
Was hast du in deiner Kindheit überhaupt gemacht?
Geschichten ausgedacht, natürlich.
Gut, ja. Jetzt ist der Iran ja jetzt auch schon vorbei. Ne? Ich habe trotzdem noch was ich zum Iran euch fragen möchte. Weil hattet ihr eben auch schon drüber gesprochen, der Iran hat sich so ein bisschen so entwickelt im Laufe der Zeit, also nicht der Iran als Land, sondern in der Geschichte, reist die Hauptfigur Faras in das Land seiner Vorväter zur Beerdigung seines Großvaters und bekommt Kontakt zum ersten Mal eigentlich mit seiner Heimat, weil er da noch nie gewesen ist, weil er in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. Was hat das für euch, diese Sequenz für euch bedeutet und hat das für euch im Film am Ende funktioniert, wie das jetzt geworden ist. Das würde mich interessieren.
Also für mich war das total schön bei dem Festival, weil ich ja mit dem Schauspieler von Massoud da viel drüber geredet habe, weil das, der meinte, ja, woher wusstet ihr das alles und wir hätten den Iran so dargestellt, wie er ist. Da musste ich lachen, ja, weil gut, Julie hat ihn bereist, ich war da noch nie, aber das Thema, seine Wurzeln sich mit seinen Wurzeln zu verbinden, das ist ja ein ganz allgemeinmenschliches, ja. Also ich habe, mein Vater war ein Flüchtlingskind aus Böhmen, ja. Also dieses Thema, dass ich mich mit der Vergangenheit meiner Familie auseinandersetze, das habe ich auch. Und das war für mich eigentlich eher das, wo ich mich jetzt freue, dass es anhand dieser Figuren was Allgemeineres erzählt wird.
Jetzt sind wir hier gerade im Drama beim Film. Seid ihr da auch?
Da sind wir auch, da kommen wir jetzt gleich dazu.
Ja, das ist der Teppich oder die Vorhänge.
Ja. Also da. Lass uns noch kurz einen Moment beim Iran bleiben, weil du bist mir noch die Frage offen geblieben, ob der Film dir das am Ende oder euch einlöst, was ihr damit wolltet. Das würde mich interessieren.
Also ich meine, wenn man den Iran noch mehr hätte zeigen können, ja, aber das sind ja dann produktionstechnische Sachen. Der Iran ist ein wahnsinnig so warmes Land und was der Faras dort erlebt, ja, was er dort also bei ihm einen Sinneswandel durchführt. Eigentlich ist es ja auch der Moment, wo er, das ist ja für ihn ein Schlüsselmoment, wo er lernt, okay, ich habe auch Familie, ja, ich bin nicht nur dieses Einzelkind mit meinen zwei Eltern und die Helmrich sind die Großfamilie, sondern ich bin das auch. Und das in so dieser Atmosphäre zu erleben, war natürlich unheimlich ein sinnliches Erleben. Und das, finde ich, hat sehr schön funktioniert. Es ist einfach sehr berührend, finde ich, ihn da zu zeigen und zu sehen, auch durch Blicke wieder und so, dass er plötzlich was spürt. Ja, also das ist ja für ihn ein wichtiger Entwicklungsschritt.
Mhm. Ja.
Und letztendlich der Entwicklungsschritt, der erstmal zur Trennung führt, weil da wieder Viola hinterherhinkt. Das ist ja immer die Frage, wer hinkt wem hinterher, wer versteht wen, wer unterstützt wen in diesem Paar. Und das ist ja auch das Thema einer Beziehung, einer Liebe, einer Familie. Ja, und da das ist das, was die zwei bei aller Liebe auch immer erstmal verstehen müssen, wer braucht wann das Verständnis vom anderen und wann muss der andere einfach aufholen erstmal emotional. Ja.
Aber das verstehe ich gut. Also mir als Regisseur ging das auch so. Ich hatte auch ein ganz starkes Bedürfnis, da mehr zu zeigen und mehr spürbar zu machen von dem Iran. Das wirkte für mich alles, ich hatte im Vorfeld große Angst, dass es zu synthetisch ist und dass man irgendwie merkt, dass das irgendwie mit dem kleinen Geld irgendwie nicht richtig machbar war und so. Weil ich auch diese.
Aber man muss sagen, im Iran findet ja vieles auch privat statt. Ja, ja. Die haben ja nicht diese Art Außenleben vielleicht. Und vieles findet tatsächlich in den Höfen, in den Familien statt. Ja, natürlich schon schön noch gewesen, mehr vom Land zu sehen. Aber es hat schon seine Richtigkeit auch. Das ist dort, dieses Familiäre ist dort sehr auch im Vordergrund.
Jetzt kommen wir langsam zu dem Teil, also hattet ihr ja schon angesprochen, es ist so ein konfliktreicher Vorhang oder Teppich ist eben gefallen und wir sind jetzt auch schon in der Trennung und kommen jetzt auch langsam zu dem Teil, in dem dir in der Kritik steht, ist Taufalarm eine Stunde lang vornehmlich komisch, gibt es im letzten Drittel nur noch wenig zum Schmunzeln, das war aber glaube positiv gemeint, ne? Weil war das für euch immer klar, also damit meine ich jetzt nicht von Beginn an, sondern als das Buch fertig war, dass der Film später dort so sein würde, dass er eigentlich da keinen wirklichen Anlass mehr oder dass er die Komödie eigentlich fast verlässt zu dem Zeitpunkt? Oder ist das was auch stark jetzt durch meine Person reingekommen ist, weil ich in meinen Filmen das immer so mache? Das würde mich mal interessieren.
Aber das ist ja auch Dramaturgie, also der zweite Teil des zweiten Akts. Bad Guys Close In. Also da geht es ans Eingemachte. Das ist ja eigentlich
Das stimmt. Ja, das stimmt alles und ich finde das auch richtig, aber das ist halt bei vielen deutschen Fernsehkomödien trotzdem nicht so. Also das wird sehr, also klar, die Konflikte verschärfen sich, aber das man tonal doch so einen starken Wechsel hinlegt, würde ich schon als zumindest mal beachtenswert. Es ist auch noch nicht zum ersten Mal so gemacht, aber klar.
Was im Buch war und was du wahnsinnig sensibel übernommen hast, und es ist einfach auch der, für uns Autoren der schwierigste Teil zu schreiben. Mhm. Das ist immer der, bis dahin, bis zum Midpoint ist, funktioniert das ja alles wunderbar, und dieses, also bis dann zum letzten dramatischen Wendepunkt dann nochmal Neues zu bringen oder wirklich so zu vertiefen, dass man nicht dem Zuschauer das erzählt, was er sowieso schon alles gerade erfahren und gesehen hat. Das ist bei uns oft doch, das ist das, worauf wir am meisten Zeit verwenden, dieser Teil des Films. Hm.
Ja, das stimmt. Ja.
Aber es stimmt, es ist die größte Kunst, diesen Teil. Und wenn er jetzt eben in der Kritik steht, da gibt es im letzten Drittel nicht mehr viel zu schmunzeln, dann freue ich mich wahnsinnig über diesen Satz.
Also ich würde ja sagen, bei allem Lob, da bringe ich auch einen Kritikpunkt an. gar nicht mal jetzt unbedingt an euch oder an eure Arbeit, aber vielleicht an dem Film insgesamt, oder zumindest würde ich das mal in den Raum stellen, die Frage, ob es uns gelungen ist, den Konflikt von Teppich oder Vorhang, ja, und dass die beiden da wirklich so aneinander rasseln und dann sich mit einem kleinen Kind so erstmal auseinander dividieren, sodass man auch das Gefühl hat, es könnte auch wirklich eine Dauerverträngung sein. Ist uns das gelungen, ausreichend gut vorzubauen an der Stelle? Das würde mich mal interessieren, weil das Gefühl beschlich mich manchmal, wenn ich einen Film angeschaut habe, gleichwohl ich das nicht zurückgespiegelt bekommen habe. In Ludwigshafen zum Beispiel hat das niemand gesagt, so wie ich das wahrgenommen habe. Aber wie steht ihr zu dieser Stelle? Ist das, was ich meine?
Absolut, ja.
Also du meinst,
würden die sich so...
Das war schon die Herausforderung an der Stelle, also ich meine, wir haben das ja viel diskutiert. Es gab auch Fassungen, wo sie sich nicht trennen. Aber im Grunde genommen, es lief so zwangsläufig darauf hinaus, dass sie sich trennen müssen. Ja. Manchmal ist ja so eine Zwangsläufigkeit. Und dann musst du es aber so erzählen. Du spürst, die Geschichte will und muss dahin. Und dann musst du es aber so erzählen, dass du natürlich den Zuschauer mitnimmst.
Ja. Ja. Also, dass sie dahin geht, finde ich auch komplett richtig, weil auch die... die Wiederzusammenkehrung am Ende, die Wiederzusammenkunft ist ja auch nur dann wirkmächtig und interessant. Also, dass sie dort auseinandergehen, finde ich richtig. Die Frage wäre für mich, ist es uns ausreichend gelungen, die fühlbar da so stark aneinander krachen zu lassen, dass sie so weit auseinanderprallen? Ich kann es nicht komplett beantworten. Ich weiß es wirklich nicht.
Oh, ja. Ich glaube, also vielleicht ist das schon der Punkt, den wir bei dem Abendessen meinten, ja. Vielleicht, also es ist ja schon eine Frage, wie viel Energie ist in so einem Konflikt oder in so einer Geschichte drin, dass er auseinanderfliegen kann.
Also ich muss sagen, ich finde, das ist eine Frage, die wir uns auch viel gestellt haben letztendlich.
Ah, das ist jetzt die Szene, die, schau mal, die mit der ich unglücklich bin.
Es hagelt Kritiken im Moment. Ja, genau.
Okay, nein, das ist die Fahrt. Pardon. Ja.
Tatsächlich sagen, wir haben das viel in Frage gestellt mit dem Vorhang und dem Teppich und ob man diese Fallhöhe gut genug vorbereitet hat. Und ich finde, ich liebe diese Szene in dem Film. Ich finde, das ist dieses emotional Aufgeladene von den beiden. Wo kommt er gerade her? Wo kommt sie gerade her? Hast du so umgesetzt, dass ich unsere eigene Szene eigentlich noch besser verstanden habe und abnicken konnte an dieser Stelle. Sage ich jetzt mal, bevor jetzt hier Stefanie Kritik findet.
Also, naja, und man sieht ja auch, dass da ist ja der Tod des Großvaters, das ist ja wie so eine kleine die Pausetaste, ja? Da kommt nochmal irgendwie was ganz Existenzielles und dann ist man ja auch wieder ganz emotional miteinander und dann kommt er zurück und es ist aber halt nicht gelöst.
Ja,
und es ist schon diese Welten. Ich meine, sie, die da diese Wohnung einrichtet nach dem Geschmack ihrer Eltern und die sich hier wirklich überrollen lässt, ziemlich blöd eigentlich, aber sie merkt es nicht und man versteht es auch. Und er, der von so einer anderen Welt kommt und dass da, wenn die zwei aufeinander prallen, erstmal kein Konsens mehr da ist, das finde ich visuell einfach und emotional schön umgesetzt.
Und jetzt zu Stefanis Hassszene.
Ja, weil die das für uns so eine schöne Szene war, diese Vater-Sohn Masud und Faras, wie Masud über seinen Schatten springt. Das ist eine unglaubliche Größe von dem Mann. Also wir haben mal lang debattiert, zum Beispiel darf er als Muslim ein Bier bestellen oder nicht ein Bier bestellen, und das war aber von uns ja ganz bewusst gewählt. Das ist sein Zeichen für seinen Sohn, dass jetzt ganz andere Regeln gelten. Und für mich ist das, was er da sagt, so bedeutsam, dass es mir total komisch vorkommt, dass er das so im Gehen so wegspielt. Das wäre für mich eine absolute eine Szene, wo ganz viel Ruhe, also in dem ganzen Getümmel von der Bar, aber wo wirklich nur die zwei, wo nichts anderes Raum hat. Aber das ist, wie gesagt, das ist so in meiner Vorstellung klar gewesen. Da sehe ich jetzt nur die Abweichung.
Ja, ich kann das aber auch verstehen an der Stelle. Ich finde es auch, ich erinnere mich auch, dass es auch schwierig war vor Ort, so auch Zeit wieder und alles. Ne? Aber das interessiert, wie gesagt, am Ende keinen. Das ist auch meine Aufgabe, das einfach dann trotzdem hinzubekommen. Ich war damit auch nicht richtig zu happy am Ende, ne? Das ist aber, das kommt immer mal vor, ne? Man ist, geht so mal so. Und es ist auch schade, dass das natürlich so ein wichtiger Moment ist, der da irgendwie so ist. Ich glaube, ich hatte den Ansatz, dass ich irgendwie dieser Wuchtigkeit der Worte irgendwie so eine Handlung entgegensetzen wollte, die das irgendwie wieder so
das ist, so und da, das sind so Momente, wo ich denke, da hätte ich manchmal gern den Mut, zu amerikanischer, sich rein, wirklich mal rein ins Gefühl.
Ja, das verstehe ich, ja. Ja, wäre interessant gewesen, ob das, was es da dann ergeben hätte an der Stelle. Aber es war, es ist, wie es ist. Ne? Ich kann es verstehen an der Stelle. Ich bin da auch nicht, an der Stelle kann ich es auch nicht hundertprozentig verteidigen. Gleichwohl, dass jetzt für mich natürlich auch immer die Aufgabe ist, es so zu machen, dass es auch trotzdem, dass man trotzdem zufrieden ist. Ne? Also ich als Person
in dem Moment. Aber weißt du, das hat auch funktioniert, aber es ist jetzt, es ist nichts, wo ich jetzt denke, so, das soll überhaupt nicht.
Das sind ja dann, aber es ist ein bisschen auch das Thema, was wir vorhin hatten, dieses ein Klischee um jeden Preis zu brechen oder gewisses Pathos oder eine gewisse Emotionalität um jeden Preis leicht zu machen, ist.
Ja. Weil zum Beispiel hier jetzt, wo Viola da sitzt, ja, dieses wahnsinnig sentimental Traurige, da bist du ja voll drin, ja. Also das ist ja wirklich. Da badet man ja jetzt im Gefühl, und das finde ich schön.
Ja, das da hat uns auch tatsächlich diese Band, die dort auftritt, sehr geholfen. The Black White Colorful heißen die. Das ist eine Kölner Band, und den Sänger von denen kannte ich von früher. Hab die gefragt, ob die uns unterstützen bei dem Film. Und das hat sich als eine total nützliche Partnerschaft herausgestellt, weil die einfach, das war so viel sinnvoller, als jetzt da jemanden zu casten, der das irgendwie macht. Die haben halt ihre echten Songs mitgebracht, die haben da wirklich gespielt. Er hat ja auch die Rolle von dem Tobi gespielt. Und dieser Song, den wir dort hören, der ist auch tatsächlich während des Drehs so ein bisschen zu dem Song des Films geworden. Mhm. Den habe ich den Schauspielern auch dann manchmal zwischendurch eingespielt, um die nochmal zu motivieren und emotional zu machen. Und das hat sich für mich zum Beispiel, das war auch ein Learning generell, das habe ich an einigen Stellen hier versucht, so echte Berufsträger einzubauen. Ne? Also die Hebamme am Anfang, Freundin von mir, Svenja, der Imam ist ein echter Imam, und das an ausgewählten Stellen, ja, wo es auch um so eine Expertise irgendwie geht, das zu nutzen, das hat sich, glaube ich, für mich auch total ausgezahlt, ja, das zu nutzen.
Ja, total, weil das dann auch so, also echt wert.
Ja. Mhm. Ja, genau. Die bringen einfach irgendwie so Moves mit und so Sprache und so, die man gar nicht so replizieren kann oder nur mit total großem Aufwand. Und das haben die einfach so in ihrem Habitus einfach so drin. Das kriegt man einfach so mit dann, ne?
Ich finde es übrigens sehr interessant, also kurz
auch nochmal mit. Nach dir, Julie.
Okay, ich wollte nur kurz.
Ja, weil ich dachte, was Komödie angeht. Also.
Du, Stefanie, du.
Wir sind so ein bisschen zeitversetzt, gell? Also die Komödie, also jetzt diese Verwechslung mit sie lässt sich, diese zwei Konversionen, die aneinander vorbeilaufen, ist ja eigentlich eine klassische Komödienkonstellation.
Voll, ja.
Und ich finde es aber schön, ja, dass die eben nicht lustig inszeniert ist.
Interessant, ja. Okay, stimmt. Ist eigentlich sehr ernst.
Ich wollte jetzt noch mal kurz sagen, ich finde das jetzt total, weil während wir hier diskutieren, wir wollten ja eigentlich mehr über Szenen diskutieren, sind jetzt da sehr ins Allgemeine gekommen, aber ich sehe die ganze Zeit den Film, den ich ja schon vorab gesehen habe, aber ohne Ton. Das finde ich jetzt mal toll, weil ich jetzt noch viel mehr aufs Bild achte. Weil ich natürlich beim Ton immer achte, was ist das in unserem Drehbuch, was ist geändert worden, was ist wie. Und jetzt mal so wirklich die Bilder, die Kamera, das anzuschauen, finde ich total schön. Also man müsste eigentlich jedem verordnen, so einen Film nochmal ohne Ton anzuschauen, weil ich die Bilder.
Dann kann er den Podcast dazu hören, den wir gerade aufnehmen. Das würde sich total anbieten.
Das ist richtig toll, weil ich so jetzt auch auf Details mehr schaue, die durch die Sprache, durch die Musik fast überlagert sind, mit wie viel Details, auch mit wie viel Fülle das ist, ja. Also was, wo jedes Detail im Hintergrund stimmt, das gefällt mir.
Also wir hatten ja auch großes Glück, dass wir mit Birgit Gudjonstadt hier wirklich auch eine preisgekrönte, die hat ja vor 2 Jahren auch den Deutschen Kamerapreis gewonnen, Kamerafrau gewinnen konnten, die eine ganz große Wärme und Sensibilität auch den Figuren gegenüber mitgebracht hat, das irgendwie sich gar nicht in ganz großen Kameraeffekten äußert, sondern einfach in so einem, ich glaube, dieses warme Gefühl, das man hat, das wird auch stark damit mit transportiert. Also es ist wirklich, hat mich auch sehr, sehr gefreut.
Auch dieses Stilelement mit diesen leichten Slow Motions finde ich auch wahnsinnig schön.
Ja. Jetzt nähern wir uns schon langsam dem Ende, nicht nur des Films, sondern auch unseres Podcasts. Ja, ich würde vielleicht noch einen letzten kurzen Punkt anschneiden, der in Filmen oft gerade in deutschen Filmen oft eine manchmal problematische Rolle spielt, die Musik. Ne? Spielt ja bei uns auch eine große und eine wichtige Rolle. Mhm. Wie geht ihr da so, wenn ihr, man hat ja beim Schreiben oft ja auch wahrscheinlich Songs im Ohr oder so. Was sind so eure Erfahrungen, wenn ihr dann die Filme seht? Ist das was an euch vorbeigeht oder wo ihr auch ganz generell so hier bei uns?
Schlimmes Thema. Ganz schlimmes Thema. Und das fand ich hier auch, ich finde die Musik total schön, dass am Anfang schon diese kleinen Elemente von der Mond ist aufgegangen, nur ganz im Hintergrund angespielt wird und dass sie nicht aufdringlich ist und dass sie nicht, oft ist ja dann, wenn es lustig ist, ist die Musik lustig und wenn es dramatisch ist, ist die Musik dramatisch. Dass man das Gefühl von so einer Soße kriegt und das finde ich hier halt wirklich gar nicht. Also das ist, finde ich, ein riesen Pluspunkt.
Ja, das ging mir auch so. Und das sind ja Sachen, die man gar nicht so total bewusst wahrnimmt. Also mit dem der Mond ist aufgegangen, sowas war natürlich, merkt man, aber im besten Fall merkt man es gar nicht. Aber man hat diese Emotion transportiert. Und wenn das funktioniert, und es ist natürlich wahnsinnig unterschiedlich und macht unheimlich viel aus, die Musik.
Ja, es ist halt, am Ende ist die Musik natürlich auch ein Spiegel davon, wie man selbst zu dem Film steht, also als Machender. Und wenn wir am Anfang so gesagt haben, das Ziel war es irgendwie, das war in unserem ersten Gespräch, da kann ich mich noch dran erinnern, so das Ernste und das Humorvolle so zusammenzubringen und dabei die Figuren stets ernst zu nehmen. Also sich nie über die lustig zu machen, sondern über die eher aus den Situationen herauskommend. Dann ist die Musik, glaube ich, da ein wesentlicher Schlüssel dazu, das so zu beschreiben, weil das einfach die Lesart für den Zuschauer so stark mitprägt. Und das ist auch, ich habe ja jetzt das Glück gehabt, dass ich auch die letzten 3 Filme mit dem Stefan Benz, das ist ein Musiker, mit dem ich zusammen studiert habe, zu machen. Wir kennen uns sehr gut, wir wissen mittlerweile, wie wir reden müssen. Aber es ist trotzdem ein Tanz auf der Klinge die ganze Zeit. Das ist auf jeden Fall so, weil man ganz schnell in dieses, man doppelt die Szene, ja, man macht eigentlich, wie er gerade sagt, nochmal ist es lustig, man macht nochmal lustig drauf, man ist es irgendwie
kling,
drauf.
Kling,
drauf.
Kling, ja.
Und man will es aber auch nicht, genau, und man will es aber trotzdem auch nicht dagegen immer setzen, ne? Das ist halt ein emotionaler Moment, das will ich da keine Ping-Pong-Musik und so. Also es ist ein Tanz auf der Klinge die ganze Zeit. Für mich ist auch ein Problem bei vielen deutschen Fernsehfilmen, die ich so sehe, nicht bei den wirklich guten, die sind total solide auf dem Feld und total wegweisend, aber so vieles von dem, was man so normal im Fernsehen angeboten bekommt, das scheitert für mich ganz maßgeblich daran, irgendwie, dass diese Musik irgendwie mir zu erklärend ist da drauf und es irgendwie zu sehr mich spüren lässt, was sie will. So, ne? Mhm. Und da, ja, das ist natürlich schön zu hören, wenn euch das hier anders ging.
Ja.
Jetzt ist der Film zu Ende. 90 ja. Minuten und die Zeit verging so schnell mit euch beiden.
Ja.
Stefanie und Julie, ich danke euch sehr. Das war ein ganz spannender Abend. Also ich würde gleich sagen, lass uns das nochmal machen, aber wir haben keinen Film mehr, den wir besprechen können. Wir müssten dann erst wieder einen neuen Film machen.
Ja, oder wir treffen uns einfach jenseits des Podcasts. Ich glaube, wir könnten den ganzen Abend tatsächlich über unsere Berufe, Erfahrungen und so weiter reden. Also
Das können wir gerne machen, haben aber die Hörer nicht so viel davon. Es sei denn, wir lassen die ganze Zeit das Aufnahmegerät mitlaufen. Genau, wir. Ich danke euch sehr, dass ihr euch heute Abend die Zeit genommen habt, hier bei unserem Podcast, Are the Kids Asleep? Ja, wir besprechen hier meine geschätzte Ehefrau und Drehbuchkollegin Nadine und ich besprechen hier die verschiedensten Filmthemen. Ganz oft geht es eben um das Thema Drehbuch, wie auch heute, und Film, wie wird Drehbuch zu Film. Und wenn es euch gefallen hat, liebe Zuhörer, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auch zu den anderen Folgen wieder besucht. Ja, ihr kennt alle die Abonnement-Funktionen, die ganzen Sterne, die ihr verteilen könnt. Das kostet euch alles nichts. Ja, das ist tatsächlich, machen wir das einfach so für euch. Und das heute war ein Special, ja, zu der Ausstrahlung unseres Films. Liebe Julie, liebe Stefanie, ich sende viele Grüße nach München und wie ihr jetzt im Hintergrund schon hört, läuft unsere Abspannmusik und ich hoffe, wir hören uns bald wieder, wir dann zusammen zu dritt und reden den ganzen Abend und ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, dann zu unserer nächsten Podcast-Folge. Bis dann, schönen Abend, tschüss. Seid nicht zu laut und weckt nicht die Kinder. Ciao.
Ciao.